175 Folgen, die beleuchteten Brüder. Die beleuchteten Brüder sind Benny und Tim. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Hallo. Hallo. Schön, dass ihr und sie alle eingeschaltet habt. Sollen wir mal anfangen, die Leute zu siezen?
Meinst du, die werden langsam so alt?
Ja, die altern mit uns mit. Das ist so wie, wenn du so alte Fotos und Videos von Stars siehst. Irgendwie. Hier, Joe Gerner zum Beispiel. Wenn man den jetzt irgendwie Mitte der 90er sieht, der ist ja immer noch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da denkt man sich manchmal, oh Gott, ist Joe Gerner alt geworden.
Ja, man selber,
und man
ja.
selber ist wahrscheinlich schon sehr viel älter als Joe Gerner, als damals, als man ihn kennengelernt hat, wo er in deinem Augen.
Kein Grund, ihn zu siezen. Also es ist schon so.
Joe Gerner würde ich sofort siezen.
Es gab irgendwann so einen Punkt, in dem man so alt geworden ist, dass man angefangen hat, Gleichaltrige auch zu siezen in bestimmten Situationen. Weißt du, also man duzt ja tendenziell Kinder natürlich und auch Jugendliche, würde ich sagen. Mhm. Und dann wird man älter und duzt weiter, so mit 20, 25.
Ja, das ist unterschiedlich.
Mit 25 siezt man keine anderen 25-Jährigen.
Kommt auf den... auf die Umstände an. Also wenn, keine Ahnung, wenn ich einen Kaffee bestelle und da ist mit 25 jemand gewesen, hätte ich ihn safe gesiezt.
Ich nicht.
Ganz sicher. Aber das, ich habe sowieso nicht so gern, wenn Leute einfach geduzt werden.
So rumkumpeln.
Ja.
Ich finde eigentlich, man sollte das Sie abschaffen.
Ja, aber dann konsequent.
Ja.
Ja, das, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Hallo, ihr kleinen Scheißerchen da draußen. Schön. Ich dachte schon wieder gerade gar nicht daran, dass wir das hier gerade aufnehmen. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir heute an einem anderen Ort sind.
An einem anderen Ort, nämlich bei dir zu Hause.
Wie lange ist das nicht mehr vorgekommen?
Ziemlich lange. Und wie lange wird es nicht mehr, also es wird bald gar nicht mehr vorkommen, dass wir hier sitzen können.
Ja, aber dann
denn dieses
kannst du mich ja trotzdem besuchen und kann trotzdem dann auch bei mir mal ein
sich für mich aufnehmen. In Luft auflösen. Und dann werde ich immer aus der Küche gucken und hier reingucken, hier oben. Und dann komme ich aber nie wieder hier rein vielleicht.
Mach doch einen Podcast mit den Leuten, die hier dann einziehen.
Ja, das ist der Begrüßungsgag. Ich klopfe an die Tür und sage, hier Mario Salz und jetzt Podcast, los geht's.
Habt ihr irgendwas zu sagen? Ja, hast du denn heute was zu sagen?
Ich habe eine Menge zu sagen.
Oh, ha.
Wir haben einige ernste, schlimme Themen, die können wir vielleicht nicht aussparen.
Du meinst weltpolitische?
Nee, bundespolitische.
Bundespolitische, ja. Die Auswahl ist groß, muss
die
man sagen.
Die Auswahl ist groß. Mhm. Und dann habe ich aber noch möglicherweise, wenn bei dir die Lust dazu ist, ein heiteres Special. Ich weiß nicht, ob es so heiter ist, aber auf jeden Fall ein Special, das für all die Leute, die jetzt sagen, oh nee, nicht schon wieder so mit Politik und die ganze Scheiße will ich nicht, dann kann ich sagen, hinten raus in der Folge wird es noch ein bisschen anders. Und dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie gerade ganz aktuell sind, die ich einfach so berichten kann aus meinem Leben.
Okay, ich muss einmal vorweg fragen, das ist jetzt der Beweis, dass wir keine Vorgespräche führen, in der Regel, vor solchen Aufnahmen. Ist es dir denn ein großes Anliegen, die schlimmen Dinge in der Welt anzusprechen? Oder wollen wir vielleicht einfach auch ganz bewusst ein heiteres Gegenprogramm bieten, den Menschen, die von schlechten Nachrichten
so überrollt
werden?
Ja, eigentlich fände ich das schön, ein heiteres Gegenprogramm zu bieten, aber irgendwie möchte ich vielleicht doch kurz über Friedrich Merz und Aschaffenburg sprechen.
Okay. Ja, okay. Das kann ich auf jeden Fall mit der ein oder anderen, mit dem ein oder anderen Einschub vielleicht auch heiterer gestalten, als man das jetzt so erwarten kann, trotz der Tragik. Na ja. Gut, dann lass uns mal den schweren.
Wollen wir das vielleicht aus dem Weg räumen?
Ja, den schweren manchmal? Elefanten werden wir jetzt gemeinsam aus dem Raum raus bulldozern.
Ich kann auch deine im Raum stehende Frage, wie es mir geht, damit beantworten, dass ich dem Publikum, denn du weißt schon, sage, dass ich ein bisschen kränke. Dass ich wieder so einen Schwächeanfall hatte. Gestern Nachmittag ging es los, nach der Arbeit. Da war mir nicht gut und dann war mir ganz, ganz schlafbedürftig und ich konnte mich kaum noch erheben. Das hat sich so ein bisschen heute durch den Tag gezogen. Ich habe ja heute trotzdem noch gearbeitet von zu Hause. Und dann bin ich nachmittags kollabiert und habe irgendwie 2 Stunden gepennt. Und jetzt geht es mir wieder einigermaßen. Das habe ich so. Keine Erkältung, keine Kopfschmerzen, keine anderen Symptome, nur eine völlig... Einmal mit der Keule rüber und für einen Tag oder anderthalb ausgenockt.
Okay.
Das würde ich nur sagen, falls ihr euch wundert, dass mein Energielevel heute ein bisschen unter dem üblichen 187% liegt, dann liegt es vielleicht daran.
Mein Energielevel ist bei
72.
100.
Ja, 100?
100%. Ich bin topfit.
Du bist wie frisch aus der Steckdose gezogen.
Ja, ich habe die ganze Woche, jede Nacht, glaube ich, mehr als 7,5 Stunden geschlafen. Das ist richtig geil. Habe heute einen extrem Powernap gemacht, also extrem im Sinne von kurz. Der hatte vielleicht einen Umfang von so 7 bis 9 Minuten, was ich an der an dem Stück der Big Bang Theory Folge, die ich parallel geguckt habe oder zum Einschlafen geguckt habe, konnte ich das so nachvollziehen, wie lange ungefähr der Schlaf gewesen sein
muss. Niemals könnte ich schlafen, wenn ich vorher 7,5 Stunden geschlafen hätte.
Na, da hatte ich ja auch schon wieder gearbeitet und es war bestimmt schon wieder 1:30 oder so.
Ja, trotzdem. Du hast vorher so viel geschlafen.
Ja, aber
gut, du hast auch eine Mittagsschlafkultur, die habe ich einfach nicht. Also, wenn man krank ist und mittags schläft, ist das keine Mittagsschlafkultur.
Nee.
Wirklich nicht.
Nein. Eine Notwendigkeit.
Krankheitsbedingter, notwendiger Schlaf, Erholung, ja.
Ja. Also ich kann versuchen, dich so ein bisschen, Anker zieht einen runter, was ist das Gegenteil von einem Anker?
So ein Wal, der sich am Anker festbeißt und dann durchs Meer zieht.
Ja genau, ich lass mich heute dein Wal sein. Ich beiß mich an dir fest und ziehe dich durch diese Podcast-Folge.
Gut. Tut auch nicht weh.
So, ab an den Elefanten ran mit dem Bomben.
Ab an den Elefanten. Also ihr habt das mitbekommen, es ist eine wirklich entsetzliche Tat geschehen in unserer schönen bayerischen Stadt Aschaffenburg, die interessanterweise in den Medien jetzt auch immer so als eine besonders positive, fröhliche Stadt beschrieben wurde, in die eine düstere Tat hineingebrochen ist, weil ein wohl psychisch kranker Mann, 28 Jahre, mit einem Messer auf eine Kita-Gruppe, die im Park gespielt hat, losgegangen ist und um sich gestochen hat und dabei sowohl ein 2-jähriges Kind als auch einen zu Hilfe eilenden 40-jährigen Mann getötet hat und weitere verletzt hat, unter anderem einen 61-jährigen Mann, der ebenfalls geholfen hat. Und das ist natürlich für sich genommen wahnsinnig entsetzlich und ich stelle mir dann auch immer so vor, wie die anderen Kinder das erlebt haben und die Erzieherinnen und so. Das ist alles, will man einfach wirklich nicht haben. Ganz, 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 ganz schrecklich. Und jetzt haben wir aber Wahlkampf und jetzt ist es wieder so gewesen, dass die Person eigentlich schon ausreisepflichtig gewesen wäre. Ich glaube, nach Bulgarien, weil sie dort erstmals aus Afghanistan eingereist ist und gar nicht nach Deutschland hätte weiterreisen dürfen. Und das gab schon mehrere in den bayerischen Behörden Termine und Gespräche und der war schon als auffällig und was weiß ich was. Und jetzt hat man natürlich wieder die ganze Migrationsabschiebedebatte. Und was ich eigentlich vor allen Dingen nur entsetzlich finde, ist, also was wirklich besonders daran ist, ist das, was jetzt Friedrich Merz gemacht hat. Der hat nämlich gesagt, es reicht jetzt, wenn ich Kanzler bin, werde ich Day One alles dicht machen.
Alle illegalen Ausländer an der Einreise, an der Grenze hindern.
Genau.
Ja.
Das bedeutet komplette Grenzkontrollen zu all unseren Schengen-befreundeten europäischen Nachbarländern. Und konsequentes Nicht-Aufnehmen. Also eigentlich solche Sachen, die sonst vielleicht Leute wie Orban oder so machen. Rechtlich hochproblematisch, moralisch extrem fragwürdig. Alles ganz schlimm und auch ein fatales Signal an all die Menschen, die in Deutschland leben, die vielleicht auch nicht einreisefähig gewesen wären, aber inzwischen einfach so. Also es ist von vorne, wir haben da lange drüber geredet. Was ich jetzt nur so besonders daran finde, weshalb ich das auch anspreche, ist, dass Friedrich Merz jetzt, finde ich, einen fundamentalen Schritt zu weit gegangen ist. Zum einen, indem er ein Versprechen jetzt abgegeben hat, das er nicht halten kann.
Ja.
Und dass er damit eine Art Sicherheitsversprechen der Bevölkerung gegenüber abgegeben hat, das er nicht halten kann. Das heißt, das ist einfach ein unseriöses und auch hochproblematisches Versprechen, denn in dem Moment, wo er Kanzler wird, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird er Kanzler werden, wird, also abgesehen davon, dass man keine vollständige Sicherheit geben kann und nur weil wir zufällig manche Menschen rechtens abschieben dürfen und andere nicht, also wenn das jetzt eine nicht ausreisepflichtige Person gewesen wäre, wäre das Unglück genauso entsetzlich gewesen und man hätte halt keine Handhabe gehabt. Was hätte Friedrich Merz dann gesagt? Es reicht, wir müssen jetzt die Todesstrafe einführen? Oder was ist dann seine Alternative? Das ist zufällig, aber das sind für mich irgendwie zwei voneinander entkoppelte Sachen. Das eine hat was mit psychologischer Betreuung von vielleicht traumatisierten Menschen, die nach Deutschland kommen, zu tun. Oder insgesamt mit Gewaltprävention oder so. Und das andere ist eine Migrationsdebatte, die bitte damit nicht vermischt werden sollte. Und das passiert ständig, das macht vor allem die AfD, auch die CDU. Aber hier haben wir jetzt eine Situation, dass wenn Friedrich Merz Kanzler wird und er dieses Versprechen nicht einlösen können wird, was ist dann dann?
Dann sind die Leute, die ihn deswegen gewählt haben, enttäuscht und gehen zur AfD. Ja,
genau. Darauf will ich hinaus. Und deswegen kriegt er auch Applaus natürlich von der AfD.
Ja.
Und das ist die Rolle, die er gerade in Deutschland spielt. Und das ist so unnötig. Also der muss einfach nur den Sieg nach Hause segeln. Aber er hat jetzt etwas getan, was nicht nur Wahlkampf ist, sondern was möglicherweise die gesamte Diskussion in eine völlig in eine US-artige, Trump-artige Richtung verschiebt. Kriegt Applaus von der falschen Seite. Und das muss ich jetzt auch sagen, lieber Bundeskanzler Olaf Scholz, das ist das, was ich jetzt von Scholz erwarten würde oder von, vielleicht auch eher von Lars Klingbeil und Saskia Esken und von den Grünen und von der Linken, dass das jetzt outgecalled wird. Dass sich jetzt nicht darauf fokussiert wird zu sagen, wir müssen jetzt hier dringend illegale oder ausreisepflichtige Leute abschieben, sondern gesagt wird, das, was hier gerade passiert, ist ein viel größeres Problem für unsere Gesellschaft. Und das ist... ich weiß nicht, das sollte man vielleicht so nicht sagen, denn wenn man einen Mord an einem Zweijährigen als kleineres Problem als irgendwas anderes bezeichnet, kommt man gleich in eine andere Fahrweise. Aber einfach sagen, das ist ein unseriöses, fatales Versprechen, das nicht eingelöst werden kann, das hilft nur der AfD und das geht nicht. Und ich verstehe nicht ganz, warum er das macht. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Er hat natürlich Angst, dass diese Tat jetzt von der AfD, im Grunde ist es Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Er hat Angst, dass die AfD das ausschlachtet und ist ihr zuvor gekommen mit purer AfD. Und die AfD hat ja klugerweise gesagt, prima, lieber Friedrich Merz, dann lass uns das jetzt doch gleich machen. Ja. Und das Einzige, was der CDU einfällt dazu, ist zu sagen, nein, das ist ein vergiftetes Angebot, das nehmen wir nicht an. Aber so richtig begründen können sie das nicht. Denn wenn sie konsequent wären, dann würden sie jetzt mit der AfD zusammen Politik machen. Also... das ist nicht gut. Das lag mir auf der Leber.
ich habe gar nicht so viel zu ergänzen. Ich habe mich gewundert, wie lange es gedauert hat, bis du den Trump-Vergleich gezogen hast, weil das war mein allererster Instinkt, als ich das nur die Überschrift gelesen habe.
Am ersten Tag, ja.
Ne? Also, als hätte er sich dann einfach mal in seinem stillen Kämmerlein gedacht, okay, das scheint ja ganz erfolgreich zu sein mit populistischer Scheiße und ob man das dann hinterher einlöst oder nicht, scheint ja irgendwie auch nicht so wichtig zu sein, weil man wird ja wiedergewählt als US-Präsident.
Er ist halt nicht Trump.
Aber er ist nicht Trump, genau. Natürlich ist er nicht Trump. Und Deutschland ist auch nicht Amerika. Die Deutschen sind keine Amerikaner.
Ja.
Und innen. Also das hat mich ein bisschen gewundert, weil es wirklich meine allererste Assoziation war. Dann musste ich zwischendurch kurz an eine Folge relativ aktuell von Baywatch Berlin denken, wo sie auch über, also das war bevor diese Tat passiert ist und bevor er diese Grenze überschritten hat, aber wo sie dann gesagt haben, sie haben das Gefühl, so im Wahlkampf, dass die CDU halt das Ding schon so sicher nach Hause schaukelt, dass man das Gefühl hat, sie verstecken auf Friedrich Merz so ein bisschen, damit er nicht halt irgendwelche Scheiße nach außen bringt, also dass er wieder die sich zu irgendwas verhalten müssen, sondern ganz einfach seriösen Wahlkampf und deswegen
sieht man ihn so selten. Ich habe mich ein bisschen durch das CDU-Bundestags Wahlkampf, das Bundestagswahlkampf Wahlprogramm gelesen. Das liest, ich habe jetzt nicht alle, also ich will jetzt nicht mich drauf festnageln, weil es kann sein, dass da ganz fürchterliche Dinge drinstehen, aber so von dem Ton, der da angeschlagen wird, finde ich das komplett harmlos. Also sehr staatstragend, sehr, wir kümmern uns um soziale Probleme, um Wohnungsbau, um Klimaschutz und so. Und alles sehr ausgewogen, sehr differenziert, wenig Gepoltere.
Aber nicht die CSU. Hast du diesen Artikel bei Süddeutsche gesehen, wo sie das aktuelle CSU-Wahlprogramm mit dem AfD-Wahlprogramm von 2021 verglichen haben und einfach ganz viele Positionen teilweise wörtlich übernommen haben, währenddessen halt die AfD halt noch weiter nach rechts und noch extremistischer gerückt ist, was aber einfach zeigt, dass diese Scheißpartei einfach das gesamte Spektrum nach rechts zieht.
Aber ich wundere mich, dass da jetzt einfach niemand aufsteht und das outcallt. Ein bisschen passiert es, aber es ist...
Ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil ich glaube, das passiert. Und ich glaube, es wird nur einfach nicht so viel mediell begleitet, weil das dann ja auch schon wieder irgendwie komplex ist. Plus, also das ist ja, du hast ja gerade bestimmt 5 Minuten Monolog gehalten, um das alles einmal darzustellen, was daran alles falsch ist, was ja auch alles richtig war. Aber das braucht seine Zeit. Das ist jetzt irgendwie schwierig, in so kurze Headlines irgendwie unterzubringen.
Ja.
Und deswegen ist es weniger attraktiv, darüber zu berichten. Und die Instagram-Videos, wo Robert Habeck an irgendeinem Tisch sitzt mit einem schönen Strickpulli an, die guckt sich ja auch kein Mensch mehr so richtig an. Also ne, die Zeit, die du dafür brauchst, die hast du einfach nicht. Plus, auch die sind ja im Wahlkampf. Und dann ist es natürlich einfacher, auch einfache Themen zu setzen.
Es ist jetzt auf jeden Fall komplett der Stecker gezogen aus allem, was dann möglicherweise noch an einem halben Prozent hier oder da sich verschiebt. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ich habe auch noch mal gedacht, du hast das im Jahresrückblick, hast du noch mal von der 1 Million Menschen geredet, die zusammen mit dir demonstrieren waren im Januar. Und da habe ich auch noch mal gesagt, fühlt sich irgendwie auch gut an und schön. Aber jetzt angesichts der jetzigen Entwicklung habe ich auch noch mal gedacht, so jetzt nicht an die Einzelnen, nicht an dich, so, weil klar, das sage ich ja immer, jeder muss das für sich entscheiden, aber bei 1 Million Leute, was ist denn da eigentlich rumgekommen, außer, dass man sich darauf einigt, dass man Nazis raussagt und sich gegenseitig gut fühlt dafür, dass man da hingeht, wenn niemand, also, was ist der Vorschlag? Das habe ich mich gefragt. Was ist der Vorschlag all der betroffenen Menschen, die sagen, das wollen wir nicht? Der konkrete Vorschlag, was wir als Gesellschaft tun.
Wir wollen was jetzt nicht? Solche,
eine solche Entwicklung, eine migrationsfeindliche, eine rechtsgerichtete, eine populistische Entwicklung zu verhindern. Was ist das Angebot der 1 Million Menschen, die auf die Straße gehen?
Naja, erstmal keine rechtsradikalen Parteien zu wählen. Aber es gibt ja genug Leute, die nicht auf der Straße waren und es einfach machen.
Eben.
Also, das ist ja das Problem. Das ist ja auch in den USA das Problem. Selbst wenn die Wahl anders ausgegangen wäre, es wären immer noch fast 50%.
Genau, wenn völlig jetzt wahnsinnig. Alle Leute in den USA, die Donald Trump nicht wählen wollen und nicht gewählt haben, wenn die jetzt sagen, wir finden es doof, dass Donald Trump Präsident ist, das reicht halt nicht.
Nee.
Das,
und also, so ist es in Deutschland halt auch. Da
passiert keine Veränderung.
Und alles, was passiert, ist, dass millionengroße Demos zustande kommen, theoretisch.
Die paar Leute, die sich die Mühe machen, zu versuchen, Lösungen zu finden, die das Gleichgewicht halten, die werden auch wenig gesehen und wenig honoriert. All die Leute, die versuchen, Gesetze zu verändern, Anträge zu schreiben, sich in Parteien zu engagieren, Initiativen.
Weil das so kompliziert ist.
Ja, aber wir können halt nicht daneben sitzen und warten, wie Elon Musk, Alice Weidel und andere Pimpfnasen einfach sich alles wegnehmen, weil wir zu faul sind, mal nachzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Das ist das Problem. Die Leute haben keinen Bock, die sagen, ist mir scheißegal, ich will mein Leben leben. Mir geht's ja gut. Es haben ja jahrzehntelang irgendwelche Leute in der Politik dafür gesorgt, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Sollen sie gefälligst weitermachen, sonst mache ich mich lustig über sie, über Robert Habeck und seinen Strickpulli, über Olaf Scholz und seine Art zu sprechen oder was und belustige mich darüber und werde dann von rechts und extrem links oder weiß ich nicht einfach überrumpelt und dann finde ich mich irgendwann nicht mehr in diesem schönen Land wieder, sondern in einem schrecklichen Land. Und das muss aufhören. Und ich sehe keine andere Alternative mehr, als dass die Leute den Arsch hochkriegen. Ein Bruchteil, das müssen nicht alle sein. Ein Teil der Leute müssen Verantwortung übernehmen.
Du verkennst dabei, dass ja nicht nur 1 Million Menschen gegen rechts demonstriert haben, sondern dann auch irgendwie so Parteien wie zum Beispiel die Grünen irgendwie auch eine merkliche Anstieg irgendwie Neumitglieder gewonnen
haben. Das stimmt. In der SPD auch. Das ist richtig.
Bei den Linken bestimmt auch. Und da wirst du, also natürlich ist das nur ein Bruchteil, aber es gibt ihn. So wie du es gerade darstellst, ist es so.
Nein, du hast recht.
Also treffen sich einmal draußen bei Schnee und Glätte und halten schöne Schilder hoch und dann machen wir den Rest des
Jahres. Also klar, viele davon
treten dann auch ein. Das geht für viele Leute. Das geht auch für mich im Übrigen. Also ein bisschen.
Für mich geht es ja auch.
Ja, ja.
In gewisser Weise inzwischen, weil ich das auch nicht mehr mache.
Aber wir können unser Gewissen ein kleines bisschen beruhigen, dass hier so 60 bis 200 Leute sich das hier vielleicht anhören, anfangen drüber nachzudenken und als Multiplikator vielleicht
jemanden
dazu.
Nein, deswegen habe ich das auch genommen, ich mache niemals einem Individuum einen Vorwurf, aber wenn ich das mir insgesamt angucke, dann muss ich einfach feststellen, so ähnlich wie das, was du mal von Farin Urlaub erzählst. Wir haben halt jahrelang erzählt, Nazis sollen nicht zu unseren Konzerten kommen und jetzt stellen wir fest, irgendwie klappt es nicht. Ja. Also irgendwann muss man nochmal merken, dass und da klafft so weit auseinander dieses, ich habe das ja total schön gefunden, als wir im Januar darüber gesprochen haben, letztes Jahr, diese positive Stimmung, dass ich das Gefühl habe, hier ist, das ist gar nichts Schlechtes, aber wie doll das auseinanderklafft zwischen dem vielleicht auch Selbstverständnis, wie cool sind wir, dass wir hier demonstrieren, wie bräsig ist die Politik und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt noch eins und eins zusammenzählen und dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter in dieser Gesellschaft.
Ja, wird nicht passieren. Das ist, also...
Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn es irgendwann den Leuten ein bisschen doch an den Kragen geht und sie es im Persönlichen merken, dass sie dann irgendwann das angefallen ist, dann zu spät, das weiß ich nicht. Aber so ein bisschen raus aus dem Gejammer und Gemecker und sich ergeben in diesen Scheißen. Einfach zu, ganz klein kann man ja sagen, ich versuche jetzt einfach, gehe mal zur Veranstaltung und ich gucke mal. Ist alles schwierig, kostet alles Zeit, kostet alles Überwindung und so. Aber ich schaue mir die Landschaft an, ich mache einen Plan, wie ich irgendwie positiv wirken kann und sei es nur, dass ich irgendwie, ich muss ja nicht eine Partei antreten, es gibt so viele Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen, aber diesen Schritt zu machen, aus dem Jammern herauszukommen, aus der Lethargie und dieser Lähmung und einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Problem, niemand will, dass Kinder im Park abgestochen werden, lass uns doch mal angucken, was wir machen können, was wäre denn mit dem Vorschlag, also wie steht es denn um die psychologische Betreuung in diesem Land, wie lang sind denn die Wartelisten, kriegt man einen Platz, was können wir so, und all diese Sachen mal durchdenken, Vorschläge erarbeiten, I don't know, oder einfach nur im Stadtteil gute Laune verbreiten und zeigen, dass irgendjemand da ist und Bock hat, was zu machen und nicht alle nur sich im Privaten verschanzen und digital rumpöbeln.
Schön, dass du das so wordest, während du gerade einen Podcast
aufnimmst. Ich nehme mich da nicht aus. Ich möchte selber auch wieder loslegen, aber es kostet natürlich viel Überwindung, wenn man wenig Zeit hat.
Und Social Anxieties. Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall in der Partei, wenn ich nicht Social...
Ja, okay. Ich sage ja, es ist auch nicht alles für jeden. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden und es muss auch nicht jeder einen Weg finden, aber ein paar von euch da draußen. So, das war's für mich für heute. Tschüss.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Das war mein ernster Beitrag. Das treibt mich zurzeit um. Manchmal bin ich ja da auch ein bisschen optimistischer und so, aber...
Letzten Endes
das ist nicht okay.
Zeigt es aber auch einfach, dass du in deinem sonstigen Alltag da dich nicht so krass von runterziehen lässt. Also wenn das dein Dauerzustand wäre, hättest du jetzt nicht so dieses krasse Bedürfnis gehabt, das jetzt halt zum Thema zu nehmen.
Ja.
Und das ist eigentlich eine gute Nachricht.
Das stimmt.
So ein bisschen wie wenn man jemanden sagt, der irgendwie frisch verlassen wurde oder die und die sind ganz traurig und weinen, dass man dann sagt, denk doch daran, dass du auch schöne Zeiten hattest. Also, das kann ja keiner nehmen, die schöne Erinnerung an die gute
toll,
Zeit.
Toll, stimmt. Danke, jetzt geht's mir gut.
Tolle Erfahrung gesammelt. Okay,
dann. Nein, ich bin immer noch optimistisch. Es ist nicht so, dass ich die Hoffnung verloren habe oder so, aber ich glaube, das Verhalten von Friedrich Merz hat einfach für mich irgendwie eine. Das war nicht okay.
Grenzüberschritten.
Das hast du neulich gesagt, das häufig sage, dass irgendwas nicht okay
ist. Ja, das stimmt.
Friedrich Merz ist nicht okay.
Friedrich Merz ist auf jeden Fall nicht okay. Hast du das gelesen in Bayern mit dem CSU-Wahl, mit dem Wahlplakat von Die Partei vor der CSU-Parteizentrale, wo Friedrich Merz drauf war und daneben stand Donald Trump auf Wish bestellt. Und dann gibt es Videoaufnahmen, wie ein CSU, also ein Mitarbeitender der CSU, wer auch immer das ist, es wurde nicht genannt, wie er das Schild entfernt. Und das ist eine Straftat.
Ja, richtig.
Und es gab
das mussten sie zugeben und sie haben es zugegeben.
Ja,
aber ich frage mich, wie lange hat es wohl gedauert, bis die bei der CSU verstanden haben, was das bedeutet?
Weiß ich nicht. Auf den Überwachungsaufnahmen sah es aus wie ein eher jüngerer Typ. Ich könnte mir vorstellen, dass der am Zahn der Zeit ist.
Es gibt jüngere Leute in der CSU?
Ja.
Na klar, glaube ich sofort. Mehr als in der CDU. Wahrscheinlich. In der CSU bleibt, in Bayern bleibt man ja nicht viel mehr übrig, wenn man politisch aktiv sein will.
Das stimmt. Da sind die Alternativen überschaubar. Ja, und das wurde gefilmt und die Wahlplakate, zumindest teilweise offensichtlich von die Partei, haben auch GPS-Sender in sich drin, dass sie hätte mal gucken können, wo das ist. Weil das wohl auch schon mal passiert ist, an gleicher Stelle auch mit irgendeinem höhnischen der CDU oder CSU negativ gesinnten Kommentar. Und da hatte sich drüber geärgert, deswegen hat er das gemacht. Und das finde ich sehr witzig.
Auf Wish versteckt. Ist aber auch wirklich ganz gut. Ja.
Und Elon fucking Musk, auch das mal ganz kurz abgeräumt.
Und seine zweideutige Geste. Ja,
was ist denn da eigentlich mit der deutschen Medienlandschaft los?
Das ist doch immer, die sind doch immer bei allen vorsichtig.
Aber das...
Die wollen seriös sein und alles, also das ist so ein bisschen die Abgrenzung zum Boulevard, die da machen. Also Hintergrund, Elon Musk hat einfach einen Hitlergruß gezogen.
Zweimal
einen Hitlergruß gezogen und die deutsche Medienlandschaft schreibt von irritierender Geste, zeigt er hier den Hitlergruß, was hinter der Geste steckt. Solche Schlagzeilen sind das dann.
Ja, also...
Ja. Sollte es vielleicht eine römische Geste sein?
Ja, eine römische Geste.
Vielleicht kennt er den Hitlergruß nicht so gut, weil er ja nicht Deutsch ist.
Er ist ein Südafrikaner, was weiß der von Hitler? Oh Mann. Ja, der Mann verliert auch immer mehr den Verstand. Mhm. Dann habe ich mir tatsächlich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, live im Livestream die komplette Antrittsrede von Donald Trump reingezogen, Alter. Oh, das war so schwer zu ertragen.
Ja, und da mussten die ganzen anderen stehen. Hast du das mit der Lippenleserin und Barack Obama gelesen?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Barack Obama hat irgendwas geflüstert zu Hillary Clinton und den ganzen anderen coolen Leuten, mit denen er da abgehangen hat. Und man konnte das halt nicht verstehen, weil er das nur geflüstert hat. Und dann hat so eine Lippenleserin gesagt, hätte gesagt, als Spaß, und hinterher hätten alle gelacht, what can we do to stop this? Ja, das war was ich aus seiner Position heraus einen sehr guten Spruch finde.
Ja. Ja, das war schlimm.
Ja. Ach, aber ich bin ganz, also wo ich ein bisschen froh bin, ist, dass jetzt diese Sau jetzt sich mit diesem ganzen Alltag abplagen muss. Mhm. Jetzt muss der anfangen, sich mit Gerichtsentscheidungen und so, und dann müssen sie das irgendwie umformulieren. Die müssen jetzt alle daran arbeiten, dass sie ihre ganzen wahnsinnige Agenda, ja, dann fressen die sich gegenseitig. Es ist ihm egal, aber naja, wenn jetzt der erste Richter, das war auch gut, der Richter, der sein hat ja das Birthright Citizenship abzuschaffen versucht, also dass jemand, eine Person, die in den USA geboren ist, hat die Bürgerrechte der USA. Und er wollte das per Dekret ausnehmen für Menschen, deren Eltern sich derzeit illegal in den USA aufhalten, weil es tatsächlich irgendeinen Zusatzartikel gibt, der da irgendwie eine Tür für öffnet. Habe ich jetzt vergessen. Und
das war übrigens so eine Art Arbeitsvisum. Wodurch das möglich ist. Und ich glaube, ich habe so eine Zahl gelesen, die war ganz beeindruckend, dass im letzten Jahr irgendwie 200.000 Kinder so in diesem Status geboren wurden. Also eine riesengroße Anzahl.
Und jetzt hat so ein einfach erfahrener alter Richter gesagt, der damit befasst war, er hätte in seiner gesamten Karriere noch nie einen so klaren Fall von einer extrem verfassungswidrigen Vorlage gesehen und ist einfach in der Luft zerrissen. Ja, und jetzt geht das natürlich zum obersten Gerichtshof, wo die ganzen Hörigen sitzen, und mal gucken, was die dann draus machen.
Ja, das wird spannend. Okay, wollen wir mal ganz weg von dieser Thematik und mal...
Wir machen Clean Slate.
Wir machen jetzt mal ein schönes Gedankenexperiment. Also ich hatte neulich so ein... vielleicht so eine Art Geschichte im Kopf. Ich habe mir nämlich vorgestellt, wie krass muss wohl die Situation gewesen sein. Was war wohl in diesem Dorf los, wo das erste Mal ein Mensch einen Schrank erfunden hat? Früher gab es keine Schränke, Höhle und so. Und irgendwann, in den letzten vielleicht 5000 Jahren.
Was für ein Schrank schwebt dir jetzt vor?
Ja, einer
was tut mit
Türen, Klamotten.
Ja.
Tu mal Klamotten rein.
Fälle und so.
Fälle und Schuhe vielleicht. Schuhe gab es vielleicht schon, bestimmt sogar. Ein Holzstock, einen guten, den man irgendwie unterwegs gefunden hat. Und das lag da irgendwo rum und hat sich irgendein findiger Mensch gedacht, ich könnte doch aus Holz, Betten gab es bestimmt schon, das Bett wurde bestimmt vorm Schrank erfunden, können wir mir vorstellen. Und dann war er im Dorf und hat sich so einen Schrank zusammengeklebt, schief und krumm und so. Und alle haben sich gedacht, was ist denn mit Egon los? Der hat ja ist ja völlig wahnsinnig geworden, was soll das? Und dann war das Ding fertig. Hatte eine Tür, hatte eine Schublade. Und dann kommen die ganzen Leute vom Dorf da rein und gucken, was ist das jetzt geworden da bei dir, Egon? Und dann macht er auf und dann, hier, Schrank. Ist total ordentlich hier.
S-C-H-R-A-N-K. Schrank.
Und was muss da los gewesen sein? Es gab bestimmt Leute, die gesagt haben, neumodischer Scheiß, sowas will ich nicht
haben. Nein.
Glaubst du nicht?
Also ich glaube erstens nicht, dass eine Person das erfunden hat, aber ich glaube, der Schrank ist zu basic für sowas. Also ich gehe davon aus,
dass es muss irgendwann mal den ersten Schrank gegeben
haben. Immer schon mal war es so, dass Leute Dinge vom Boden aufgehoben haben, weil es unpraktisch war, da wurden sie schmutzig, da kamen Tiere ran und sie irgendwie auf erhöhte Steine oder sowas gelegt haben. Völlig sinnvollerweise. Und dass nicht eine Person irgendwann, sondern dass sehr viele Leute irgendwie mal angefangen haben, Dinge zu nehmen, die sie vielleicht auch gebaut hatten und da Sachen draufzulegen. So einfache Tische, Regal. Ich gehe davon aus, dass es erst das Regal gab.
Ja.
Und dass irgendwann mal jemand gesagt hat, wäre schon irgendwie ganz geil, wenn wir das Ding auch zumachen können. Das heißt, diese Verschließbarkeit, das ist ja eigentlich das geile Feature. Ne? Da kommen gar keine Tiere mehr ran. Das hat irgendwie vielleicht sogar eine Tür, die sie... Ich vermute, erstmal hat man so eine Platte davor gelegt. Der erste Schrank war ein Regal mit einer Platte davor. So, und das haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute auf der Welt gemacht, dass sie so... Und dann... war mal jemandem langweilig und dann hat er getüftelt und durfte nicht mit auf die Jagd, weil er sich einen Fuß verknackst hatte oder so. Und dann hat er sowas wie so eine Art Scharnier oder irgendeinen Schließmechanismus oder sowas entwickelt.
Ja, er hat das gebaut.
Und dann haben die anderen gesagt, hey, das ist viel cooler als mal eine Platte. Das mache ich auch, bring mir das mal bei. Und wie ein Feuer über den ganzen Kontinent.
Das hätte man sich patentieren lassen müssen.
Dann wären sie heute reich und tot.
Das ist ja auch nichts von ihrem Reichtum.
Dann müssen sie erstmal das Patentamt erfinden. Das ist die zweite Sache. Nachdem ich den Schrank erfunden habe, erfinde ich etwas, womit ich ganz viel Geld dafür bekomme, wenn andere Leute das auch machen.
Ja, dadurch war die Notwendigkeit
geschaffen. Und dann tue ich das ganze Geld in meinen Schrank.
Durch die Erfindung im Schrank und gleichzeitig wurde der Safe erfunden.
Und der Knüppel zum Totschlagen von anderen Leuten und Ausrauben. Das ist eine so fantastische Überleitung für das, was ich am Ende dieser Folge machen wollte.
Das war eine fantastische Überleitung, ja. Okay.
Denn ich habe mal mit dir besprochen und schon vor vielen, vielen Zeiten angefangen, weil wir unsere so erfolgreichen Jahresrückblicke haben, einen besonderen Jahresrückblick zu machen.
Hä, was?
Ach ja. Nämlich einen Jahrtausendrückblick.
Ja, richtig.
Und zwar alles über das 5. Jahrtausend vor Christus.
Ja,
sowas. Und ich würde das jetzt anbieten, denn das passt thematisch zu dieser Schrankgeschichte sehr gut.
Das stimmt tatsächlich. Klingt aber so, als würde das sehr viel Zeit
Nein.
möglicherweise.
Das 5. Jahrtausend vor Christus war ziemlich ereignisarm.
Aber können wir die Folge trotzdem alles über den ersten Schrank nennen?
Ja. Okay. Also eigentlich müsste schon alles über 5000 before Christ und den ersten Schrank. Alles für den ersten Schrank ist ein guter Folgentitel.
Na, warten wir mal ab.
Erzähl mal. Ich habe auch schon alles über das 4. Jahrtausend vor Christus vorbereitet. Wir können jetzt gucken, wie lange das dauert. Also warum das 5. Jahrtausend vor Christus?
Die Geburt einer tollen, neuen, beliebten Kategorie.
Ja, genau, möglicherweise. Ich kann das beliebig weiterführen. Die Jahre werden uns nicht ausgehen.
Das kann ich sagen.
Nicht. Ihr wisst leider nicht, was früher geschah. Doch sorget euch nicht, die Brüder sind da.
Das Geilste von ganz früher. Warum das 5. Jahrtausend vor Christus? Das 5. Jahrtausend vor Christus war nicht das 1. Jahrtausend, sondern das 1. Jahrtausend ist ziemlich lange weiter her. Das 1. Jahrtausend vor Christus, das bei Wikipedia einen Eintrag hat, ist, glaube ich, das 17. Jahrtausend vor Christus. Mhm. Aber ab dem 5. Jahrtausend vor Christus gibt es Einträge für die Jahrhunderte. Es gibt keine Jahrhunderteinträge für das 6. Jahrtausend vor Christus. Mhm. Da sind auch Sachen passiert, hätte man jetzt auch nochmal zusammenfassen können, aber ich fand, das war ein ganz guter Einstieg für diese Reihe. Insofern, falls ihr euch wundert, warum fangt ihr ausgerechnet damit an, das ist der Grund.
Und fragt bei Wikipedia nach.
Fragt bei Wikipedia, es ist natürlich jetzt nur Wikipedia. Ich habe jetzt keine Good News aus irgendwie von jetzt.de oder so oder keine Watson
Google,
oder so.
Keine Google Trends.
Keine Google Trends vom 5. Jahrtausend vor Christus. Ich habe jetzt auch keine zeithistorische Einordnung, das ist schwierig vorstellbar, finde ich. 5000 Jahre vor Christus, das war vor dem ersten ägyptischen Dynastie. Das war lange vor dem griechischen und dem römischen Reich. Ne, da sind die Leute quasi gerade aus den Höhlen raus. So. Ein bisschen mehr schon.
Also sind sie schon sesshaft gewesen?
Das ist Thema dieser Kategorie, okay. Ob und wie und wo sie sesshaft werden. Und natürlich muss man auch sagen, es ist jetzt nicht so viel Popkultur dabei. Es ist schon, dreht sich viel um Landwirtschaft und Sesshaftigkeit und ist Erfindungen.
Auch, ist ein Nekrolog?
Ein Nekrolog ist nicht dabei, nein. Doch, teilweise ist auch ein Nekrolog dabei bei ganz berühmten Persönlichkeiten. Aber erstmal reisen wir zurück in das Jahr 5000 vor Christus. Christus ist noch 5000 Jahre nicht mehr geboren. Er ist noch nicht mal ein feuchter Traum in Gottes Unterhose. Vielleicht schon. Ich glaube, Gott dauert sowas lange. Der hat da schon dran gewerkelt.
Nee, Gott ist super schnell, glaube ich.
Ja?
Ja,
der ist echt schnell. Jetzt mal Jesus.
Der schießt effektiv durch die Gegend.
So, 5000 vor Christus begann erstmals auf diesem Planeten Reisanbau. Mhm. Da haben die
anderen. Also sesshaft.
Da schon das, in China. Das. China ist ja sowieso, das ist so alt, da haben die Leute Bärte, da bist du ein Irren. Das ist vor 7000 Jahren haben die da schon Reis angebaut. Das finde ich irgendwie crazy. Das ist so weit weg von uns. Da kann man gar nicht mehr an Urgroßvätern arbeiten. Und dann über das Gangestal, von dort aus hat sich der
Gangestal?
Über das Gangestal, wo
das
der
Ganges. Indien.
Genau, von China in Richtung Indien hat sich die Reiskultur verbreitet. Aber auch geologische Sachen passieren. Dort erst trennte sich Tasmanien vom australischen Kontinent.
Oha.
Da war noch viel Bewegung in den Kontinentalplatten drin. Da konnte man noch rüberspazieren. Einfach zack, jetzt bin ich Tasmanien, zack, jetzt bin ich Australien. Und dann tat sich die Erdspalte auf und der Typ wurde verschluckt. Frauen durften das nicht.
Und der steht im Nekrolog.
Der steht im Nekrolog. Der Typ, der Continent Hopping betrieben wird.
Der in die Erdspalte gefallen.
Wie hier, das Ding aus Ice Age.
Ja.
Jetzt werden die ersten Siedlungen in Südostasien, nämlich in Thailand, gegründet. Und, das fand ich ganz interessant, in Mesopotamien, Syrien, Irak heute, entwickelt sich die erste ideographische Schrift. Was ist eine ideographische Schrift?
Weiß ich nicht.
Das sind Zahlen und stilisierte Bilder, aber Bilder, die nicht den abgebildeten Gegenstand meinen, also ich meine Elefant und malen Elefanten, mhm, sondern abstraktere Dinge wie Sachen, wo eine Idee damit verbunden ist, zum Beispiel das Prozentzeichen.
Das Prozentzeichen, wurde damals schon erfunden?
Ja. Zahlen.
Das wurde damals erfunden, das Prozent, das, was wir heute
noch nutzen. Nein, stopp, Entschuldigung, auf jeden Fall Zahlen.
Ja.
Das Prozentzeichen kann auch nur ein Beispiel für ein ideografisches Symbol sein. Das glaube
ich eher.
Meinst du, die haben in Mesopotamien noch nicht mit Prozenten gerechnet?
Nee.
Vielleicht nicht, 5000 Jahre vor Christus, aber das wäre ein Beispiel für so ein Zeichen, aber das finde ich sozusagen, was im Kopf der Menschen sich entwickelt hat, dass du in der Lage bist, abstrakten Begriffen ein Bild zu geben.
Ja.
Das ist schon irgendwie ein krasser kultureller
Fortschritt. Krankenholz.
Krankenholz?
Hakenkreuz.
Hakenkreuz. Das ist halt die Sonne irgendwie, ne, ursprünglich.
Wahrscheinlich war das eines der ersten. Das ist doch eigentlich das Swastika aus der, ja, aus der indischen Kultur.
Aber meint
Kultur.
Das nicht die Sonne?
Ist ja, das meint die Sonne.
Aber das ist ja eine Abbildung,
ja, ja,
einer Sache.
Ja, findest
du, nicht ideografisch,
dass es aussieht wie eine Sonne?
Soll es auf jeden Fall.
Das Hakenkreuz soll ja, aussehen wie eine Sonne.
Ja, ich glaube schon.
Mhm.
Aber lass das uns jetzt hier nicht mit Nazi-Symbolik uns verwenden.
Nee, aber ich glaube schon, dass das durchaus ein realistisches Beispiel ist, wenn du gerade schon sagst, dass sich das so über China dann Richtung Indien so
ausgeht. Das ist jetzt, das ist jetzt sind wir in Syrien und im Irak. Das war der Reis.
Okay.
Reis da, Prozent im Irak.
Okay.
Wurde der Bewässerungsfeldanbau erfunden. Das hat natürlich krasse Fortschritte gemacht. Und die Erfindung des Rades. Dass danach nie wieder neu erfunden werden musste.
So spät?
Vielleicht auch nur in Mesopotamien und woanders sind sie schon in China, haben sie ihre Reissäcke schon die ganze Zeit mit Rädern durchgegeben. Mm, okay. Ich kann mir auch vorstellen, das Rad musst du doch eigentlich als erstes, wenn du irgendwie der erste Mensch bist, zack, hast das Rad doch da.
Ich hab gedacht, so kurz nach dem Feuer.
Ja. Jetzt machen wir
das Sprung. Feuer wurde streng genommen nicht erfunden, aber ja.
100 Jahre jünger sind wir jetzt, 4900 ja, vor Christus, in Sachsen-Anhalt.
Was?
Damals hieß es noch nicht Sachsen-Anhalt. Im heutigen Sachsen-Anhalt wird die Kreisgrabenanlage von Goseck errichtet. Es ist eines der ältesten Sonnenobservatorien der Welt.
Sonnenobservatorium?
Ja, da haben die Sonne mit beobachtet.
Wir hatten doch
in Sachsen-Anhalt. Ich glaube auch, dass die Prozent hatten. Wie viel Prozent steht die Sonne jetzt höher als vor einer Stunde?
Ja.
3. und da habe ich aber bei solchen Einträgen merkt man einfach, wie wertvoll, also dass so wie random archäologische Funde sind, um Dinge dann in einen Wikipedia-Artikel zu bringen. Weil halt zufällig in Sachsen-Anhalt man irgendwie das rückdatieren konnte und ganz viele andere Sachen, die damals passiert sind, nicht, ist jetzt diese Anlage von Goseck ist einfach famous. Das steht nicht, das ist der einzige Artikel für diese gesamten 100 Jahre. Und ganz viel, das ist das deutsche Wikipedia, muss man sagen.
Ja. Es ist interessant, ob es im Englischen auch das einzige ist, was da drin steht.
Ja.
Also, ob das wirklich archäologisch Sonnen. Aber kann ich mir schon vorstellen, das ist ja schon echt lange her. Und wenn man dann durch diesen Fund herausfindet, dass die Menschen sich damals schon Gedanken darüber gemacht haben, wieso das Sonnensystem funktioniert.
Das steht auch manchmal so, der älteste Bekannte, das kann natürlich zurück, aber das ist, wie krass so ein Fund ist.
Mhm.
Wenn du das denn datieren kannst und sagen kannst, alles klar, wir wissen jetzt, die Leute waren schon. Mega geil, vielleicht soll ich nochmal meine Berufswahl überdenken.
Soll ich nochmal Geschichte studieren?
Jetzt überspringen wir 100 Jahre, 4800 ist nichts passiert, 4700 vor Christus ist Solnizata in Bulgarien die erste befestigte städtische Siedlung in Europa.
Mhm.
Also da lebten schon Leute, wissen wir ja auch, in Sachsen-Anhalt haben die schon 200 Jahre vorher ein Sonnenobservatorium gebaut, aber das ist die erste richtig befestigte Siedlung, wo sie Salz abgebaut haben.
Was ja nichts anderes bedeuten kann, als dass damals auch schon Krieg geführt wurde.
Krieg kommt noch, ja vielleicht einfach, es muss ja kein Krieg sein, wenn da so ein einzelner Bagalut kommt, der irgendwie...
Ja, dann warum muss man das doch nicht befestigen? Also ich stelle mir das gerade richtig wie so eine Burg oder sowas vor.
Ich weiß nicht, ob...
Oder irgendwie so ein...
Ich würde das kleiner denken
damals. Fetter Wall um die Stadt oder ums Dorf. Also,
es sind 350 Leute, die da gewohnt haben.
Gut,
das sind ungefähr Dorf. So viel wie hier in unserer Straße. Und die haben Salz abgebaut.
Aber Salz war bestimmt auch total wertvoll.
Also super, das, ja.
Ja, okay.
Da hat das Vieh erst richtig geschmeckt dann damit.
Ja.
4600 wird der Pflug erstmals in Europa genutzt. 4500 haben wir jetzt Landwirtschaft in Deutschland und in den Niederlanden und Europa upgradet vom Pflug auf den Hakenpflug. Der Hakenpflug war super erfolgreich, hat Jahrtausende überdauert, bis er dann kommt in einigen Folgen.
Moment mal ganz kurz, was ist denn ein Hakenpflug?
Ja, das habe ich noch. Ja,
also das Flug.
Ein paar Sachen habe ich mich richtig reingedickt.
Ja.
Der Pflug ist einfach so mit Hand, ne? Ja, du ziehst einfach so ein Ding und gibst damit den Boden
um. Oder macht das ein Pferd hinten dran?
Hoffentlich
oder,
macht das ein Pferd.
Oder ein Ochse oder so. Sowas kennen wir ja, aber was ist dann ein Hakenflug?
Was der Haken, der hat einfach.
Mehr als eine Rille? Also Rillenmacher?
Haken spricht ja irgendwie dafür, dass weiß ich auch nicht, der muss ja geiler graben können. Das muss eine tierische Erleichterung gewesen sein, muss die Menschheit richtig vorangebracht haben. Okay. Sie haben Segel erfunden, dann erst.
Mhm.
Und Pferde domestiziert. Davor gab es nur Wildpferde.
Woher weiß man, dass sie damals die Segel erfunden haben?
Zeichnung?
Na gut, aber nur weil man vielleicht keine älteren Zeichnungen gefunden hat, ist es ja nicht, dass es die nicht schon
gegeben
hat.
Ja, das ist immer unter diesem Vorbehalt.
Aber ich finde, das klingt so Age of Empires-mäßig. Also hätte man damit zugucken können.
Upgrade freigeschaltet.
Jetzt können die Segel gebaut werden.
Jetzt können die Segel bauen. Ja, so ist es. So war, Age of Empires hat mir alles über Historie beigebracht. Also dann haben die Zugtiere, dann erst Zugtiere zusammen mit dem Hakenflug. Also den Flug haben sie vorher wahrscheinlich einfach wirklich alleine gezogen.
Wie dumm.
Und dann haben sie gesagt, schmeiße ich das doch dem Pferd über den Hals, dann rennt das zwar ein bisschen im Zickzack durchs Feld, aber irgendwie so wie so ein Staubsaugerroboter, der chaotisch fährt, aber am Ende ist das ganze Ding sauber. Dann muss das Pferd nur lange genug laufen. Jetzt in Serbien und Bulgarien wird zum ersten Mal Kupfer abgebaut in 20 Meter tiefen Schächten. Das stelle ich mir auch irgendwie gruselig vor, wenn du so lange, weißt du noch nicht mal, dass es Gott gibt, du hast keine Ahnung von der Welt.
Da weißt du noch nicht mal, dass es Gott gibt. Eine schöne Formulierung. Du
buddelst dich 20 Meter in die Erde und folgst dann so Adern im Gestein und baust das ab und dann waren Kupfergegenstände hierarchische Statussymbole.
Ja.
Die Großen im Clan hatten dann irgend so einen Kupferohrring oder eine Kette oder so. Auf Kreta beginnt der Zivilisationsbeginn und dort sind nachweisbar Beziehungen zur Nordküste Afrikas passiert. Da müssen die schon mit ihren kürzlich erfundenen Segeln hin und her gesegelt sein.
Ja.
Jetzt schön 4300 vor Christus, der 19. Juli 4242 vor Christus.
Ein
schöner Sommertag.
Wir haben genau das Datum.
Ist der älteste bekannte Tag im ägyptischen Kalender. Kann man das Datum schon haben.
Da kann man das haben, ja.
Und was da passiert ist, weiß man nicht. Da ist
keiner Tagebuch
Ägyptos Ägypti auf die Welt gekommen und hat
Ägypten erfunden.
Ägypten erfunden. 200 Jahre später sind wir schon 4100 vor Christus. Das ist mein Favorit in dem ganzen Kapitel. 4026 vor Christus wird laut den Zeugen Jehovas Adam erschaffen.
Oh.
Aber die Leute haben halt schon seit 400 Jahren Kupfer in Bulgarien abgebaut und 800 Jahre vorher ein Sonnenobservatorium errichtet.
Aber dann kam Adam.
Und hat das alles negiert und gesagt, das ist nicht Kanon. Ich bin jetzt Kanon. Ich überschreibe den ganzen Shit. Die haben einfach damals noch nicht dieses Observatorium gefunden. Also die Zeugen, ich weiß auch nicht.
Ja, die waren, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie albern das alles ist.
Das ist alles sehr albern, aber da kann man wirklich sagen, da sagt die Wissenschaft, Radiokarbonmethode und so weiter, Adam muss entweder krassen, kompletten Genozid und die Geschichte neu geschrieben haben.
Vielleicht war es auch nur irgendein Adam.
Also ja.
Nicht
der schon biblische. Der erste Mensch. Das ist schon der biblische erste Mensch. Und jetzt am 20. September 4004 vor Christus, bei Einbruch der Dunkelheit, wird laut dem Usher-Lightfoot-Kalender sogar erst das Universum geschaffen.
Was ist denn der Usher-Lightfoot-Kalender?
James Usher war der Erzbischof von Armagh in Irland Mitte des 17. Jahrhunderts. Und hatte einfach
Mitte des 17. Jahrhunderts hat er behauptet, dass die Erde nur 4000 Jahre, das ganze Universum nur 4000 Jahre alt ist.
Ja, 5.500.
5.500 Jahre alt.
Genau, der hatte einfach keine Ahnung. Der hatte noch weniger Ahnung als die Zeugen Jehovas.
Ja, der hat ungefähr so viel Ahnung wie Kollege über Pyramiden.
Der weiß nichts über Pyramiden.
Gar nichts. Also der denkt viel zu wissen, wie oben und unten gleichzeitig Energie ist. Und alle Pyramiden, hat er gesagt, sind nach der, ich glaube, Venus ausgerichtet. Und ich denke, Alter, die sind immer dahin ausgerichtet, wo die Erde gerade ist und zeigen immer nach oben. Was ist das für ein Schwachsinn? Und daneben sitzen drei andere Leute, die, glaube ich, finanziell von ihm abhängig sind und ihm dann die ganze Zeit zustimmen und das voll interessant finden.
Meinst du mal, in so ein paar hundert Jahren steht auf Wikipedia, dass Kollege das behauptet hat, dass die Pyramiden zur Venus ausgerichtet sind.
Das, nee, glaube ich nicht.
Also so ähnlich wie James Usher. Usher mit Doppel-S, U-S-S-H-E-R. S-S-H-E-R. Also der hat den Usher-Lightfoot-Kalender erfunden und hat gesagt, bei Einbruch der Dunkelheit wurde das Universum, das weiß ich an, wie kann das Universum denn bei Einbruch der Dunkelheit geschaffen werden? Ich wollte
gerade fragen, was war denn vorher?
Die Sonne kann doch nicht, also die Sonne, also wie kann es dunkel werden, wenn vorher keine Sonne da war? Ja, James, das muss doch irgendjemand damals gecheckt haben im 17. Jahrhundert.
Kann man mit dem noch sprechen oder ist die
Chance? Wenn du so ein Uhu-Dingsbums-Table hast. Wie heißen diese
Gläserrücken? Ouija-Board.
Ja.
Habe ich nicht.
Dann können wir jetzt auch heute nicht mit James Usher sprechen. Kupfernägel tauchen erstmals in Ägypten auf. Im Irak wird der Webstuhl erfunden. Das stelle ich mir auch ziemlich mächtig vor, als Tool so. Und die erste befestigte Stadt im heutigen Pakistan wird gebaut, gegründet, Remanderi. Und letzter Fact aus diesem Jahrhundert, in einer Höhle in Frankreich werden Spuren von Kannibalismus nachgewiesen. Hier steht Kannibalismus in Frankreich, Ausrufezeichen, in einer Höhle, Ausrufezeichen. Und dann gibt es, also ja, finde ich jetzt nicht überraschend. Und ansonsten untertiert im gesamten 5. Jahrtausend, die Tontafel wird in Mesopotamien als Schrifttafel verwendet. Bohnen und Flaschenkürbisse sind die ersten landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Japan. Und erstmals in der Geschichte der Menschheit wird Mais angebaut, und zwar in Mexiko. Na klar, wo auch sonst. Und die ältesten Darstellungen von Tänzen kommen auch aus diesem Jahrtausend aus Indien. Indien bringt uns den Tanz, Mexiko den Mais. Eine feurige Mischung.
Das zweifle ich an, weil es gibt doch diese Höhlenmalereien, die ja nun auf jeden Fall noch älter sind.
Ja.
Wo so Männer so einen Speer in der Hand haben und so Mammut kaputt werfen.
Da tanzen die auch?
Da kann man nicht ausschließen.
Vielleicht, kann man, aber vielleicht doch kann man das ausschließen.
Capoeira ist doch auch so ein Tanzkampfstil.
Ja.
Und kann
ja
einfach aber vielleicht
sein. Ist ja viel später entstanden.
Natürlich ist der
die später entstanden. Die ältesten Darsteller von Tänzen kommen aus Indien.
Ja, das ist gelogen, glaube ich.
Aus dem 5. Jahrtausend vor Christus.
Ich glaube, auch die Höhlenmalerei waren schon Tanz. Todestanz.
Todestanz.
Tanz des Todes.
Vielleicht zählt das nicht als Tanz, wenn es ein Todestanz
ist. Das ist ja... Ich habe eine andere Definition von Tanz. Jeder Tod, nee, lassen wir das. Weiter geht's.
Wie hat dir das gefallen? Das war's.
Das hat mir gut das hat mir gut gefallen, weil ich das irgendwie sehr interessant finde, weil ich tatsächlich auch in der Schule hätte ich das jetzt nicht so unterschrieben, aber ich finde mittlerweile auch Geschichtsdinge spannend und interessant. Man muss
halt wissen, dass daran interessant ist und nicht einfach nur wie Herr Habermann die Fakten runterlabern und auswendig lernen lassen, ohne irgendwie erst anzureichern mit interessanten Scheiß. Also ich habe das 4. Jahrtausend auch noch, aber ich glaube, vielleicht heben wir uns das
für heben wir uns auf.
Als wiederkehrende Kategorie in diesem Podcast.
Hast du schon mal was von Joachim Telgenbüscher gehört?
Ja.
Und Nils Minkmar. Kennst du ihn auch?
Nee.
Wir haben zusammen einen Podcast, der heißt Was bisher geschah.
Ja.
Und der ist sehr gut. Da habe ich mir jetzt gerade insgesamt in 3 Folgen 4,5 Stunden Napoleon Bonaparte angehört.
Weißt du, dass Joachim Telgenbüscher angeboten hat, in unseren Podcast zu kommen?
Ja, habe ich, weiß ich. Und seitdem ich den regelmäßig höre, möchte ich das noch viel mehr.
Ja, gut. Sehr aber gerne.
Ich habe schon vor einem halben Jahr gesagt,
ja. Ich hatte, als ich das letzte Mal gefragt hatte, hat er gesagt, da passt es gerade nicht und ich wollte mich dann wieder melden. Ich glaube, das war im Mai.
Ja.
Und ja, gut, dann ist das ja ein Grund mehr, ihn einzuladen.
Ja. Große Empfehlung, was bisher geschah. Ich bin so richtig reingedickt durch einen Adventskalender, den die hatten, wo sie im Dezember jeden Tag einen berühmten Spruch der Geschichte erklärt haben und eingeordnet haben. Und wer hat den gesagt? Und ist es wirklich nachgewiesen, dass die Person den Satz gesagt hat?
Ja.
Das war ganz gut.
Ich habe nur die erste Folge gehört über den Nazi, Dr. Werner. Weiß ich nicht, die sind etwas unbekannteren, deswegen habe ich seinen Namen auch schon wieder vergessen. Egal, das recherchiere ich noch, wenn er zu uns in den Podcast kommt.
Dann musst du nicht, der weiß es bestimmt, der weiß alles. Der wird der ausgefragt und durchlöchert mit Geschichtswissensfragen.
Mit dem machen wir dann alles über 2000 vor Christus.
Ja, der braucht keinen Wikipedia-Artikel, das weiß der einfach so. Geiler Typ, richtig guter Typ. Ich habe im letzten Mal erzählt und auch angekündigt für diese Folge, dass ich ein bisschen über die Katzenverhaltensberatungsanalyse von Carter Gordon berichten möchte. Und das mache ich nämlich nach der Pause.
Gut.
Okay?
Ich wünsche euch eine schöne Pause.
Heute ist der 24. Januar, mittlerweile 20.50 Uhr. In 3 Stunden und 10 Minuten erscheint diese Folge. Wir sind fast aktuell.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala. Zurück sind wir. Oh, warte mal. Ist das richtig? Ja, zurück sind wir. Die beleuchteten Brüder. Hallo.
Hallo.
Jetzt haben wir gerade Kontext geschaffen. Also wissen alle alles, was auch wir wissen. Jetzt haben wir alles einmal ausgesprochen. Oder weißt du noch andere Sachen?
Ich weiß noch eine Menge Sachen, die dir draußen nicht wissen.
Ganz viele Sachen. Die du aber da auch noch nicht ausgesprochen hast?
Ja, was ich heute gegessen habe oder sowas.
Oh, ja, okay.
Ganz, 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 ganz viele Sachen habe ich noch nicht ausgesprochen. Beleg doch mal, wie viele Sachen ich weiß, die ich noch nicht gesagt habe.
Weiß ich nicht.
Erstaunlich, wie viel wir schon gesagt haben. Und es ist immer noch ein Bruchteil von dem, was wir wissen. Das heißt, wir wissen echt viel.
Ja, das ist so. Aber es wird weniger.
Es wird weniger, was wir wissen?
Ja, glaube ich schon.
Weil wir die Sachen im Podcast sagen und weniger erleben, als wir reden?
Nein, ich glaube, dass sich das Verhältnis ändert. Während wir mal bei 0,0001% der Dinge waren, die wir wissen und gesagt haben, sind also bei mir vielleicht 34.
Du hast jetzt 34% der Dinge gesagt, die du weißt?
Ja, also ich weiß, also es gibt noch 76% Unerforschtes. Plus das, was dann noch dazukommt bis dahin.
Das kommt ein bisschen auf die Körnung an. Also wenn es jetzt wirklich sowas ist wie, was hast du gegessen? Aber das weißt du ja vielleicht nicht mehr, weil du es vergessen hast, was du vor 3 Monaten am Dienstag, ja, ersten Dienstag des Monats Fall gegessen hast.
Wenn du Montag gesagt hättest, hätte ich es gewusst. Das fand die Kurse true. Ja. Ja, okay, pass auf. Ich habe gesagt, Carter Gordon wurde analysiert. 18 Seiten habe ich hier vor mir liegen. Ich werde keine 18 Seiten vorlesen, aber ich möchte meinen kleinen Eindruck geben.
Ich finde schon mal schön, wie das aussieht. Das ist eine ungewöhnlich große Schrift. Mhm. Als ob das also vielleicht gemacht für sehr alte Leute, weil sehr alte Leute häufig Katzen haben.
Okay.
Oder? Man stellt sich so alte Ladies vor, die Katzen haben und eine Brille aufhaben und schwer lese eingeschränkt sind. Und das dann.
Du hast einfach sehr, sehr lustige und interessante Klischeebilder in deinem Kopf. Gordon ist 11,5 Jahre alt und lebt zusammen mit seinem Bruder Grisou bei den Haltern, in Klammern keine Kinder. Gordon ist seit ca. 5 Jahren auffällig mit Haaren markieren. Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich...
Das klingt einfach so, als wären die Halter keine Kinder.
In Klammern.
Kleine Kinder, Roboter, oder?
Also seit 5 Jahren Haaren markieren. Es begann in der vorherigen Wohnung und setzte sich in der jetzigen Wohnung fort. Als damaligen Auslöser vermuten die Haiter einen durchgeführten Streuwechsel. Ein umgehender Wechsel zurück auf das zuerst verwendete Streu führte aber nicht zu einer vollständigen Besserung. Gordon sucht die Nähe der Haiter. Er schläft gern auf deren Beinen. Von beiden Katern dürfen alle Räume ohne zeitliche Beschränkung betreten werden. Gordon ist ein kommunikativer Kater. Also er redet viel.
Nonverbal.
Nee, verbal.
Also er redet viel verbal. Ja, okay.
Ja, er meckert viel. Charakterliche Beschreibung. Gordon wird durch die Haiter als sensibel, futterorientiert, ungeduldig, routineliebend, zurückhaltend und introvertiert beschrieben.
Futterorientiert ist der Geist, euch und mir so viel verfressen. Ich bin auch futterorientiert.
Ich bin auch sensibel, routineliebend, zurückhaltend und introvertiert. Also wie das her, so das Geschehr, oder das wie das stimmt. Heißt.
Futterorientiert.
Gordon zeigt hin und wieder seine, in Anführungszeichen, 5 Minuten. Er flitzt dann durch die Wohnung, die Augen groß, die Ohren angelegt, das Fell aufgebauscht. Dieses Verhalten zeigt er heute seltener als früher. Gerne ein Video davon an mich. Nächtliches Verhalten. Nachts zeigt Gordon gelegentlich ein aufmerksamkeitsforderndes Verhalten, in Klammern kratzt am Schrank, welches von den Haltern weder einer bestimmten Uhrzeit noch einer bestimmten zeitlichen Differenz zur letzten Fütterung zugeordnet werden kann. Wird er ignoriert, legt sich Gordon für ein paar Stunden wieder ins Bett, bis sich sein Verhalten wiederholt. In den meisten Fällen wird ihm aber Futter angereicht, was dann zur Nachtruhe führt. Er wird auch weggesperrt. Das wird hier irgendwie unter den Tisch gekehrt.
Wenn es weggesperrt werden, kein aktives Verhalten, deswegen.
Ja, aber dann darf er halt auch nicht mehr alle Räume betreten.
Ja, stimmt.
Bis zum nächsten Tag. Das zeigt nicht nur Gordon, sondern auch Grisou. Doppelseitig auch noch bedruckt. Mann. Fressverhalten. Sagen wir mal, was interessiert dich denn? Wir haben hier Fressverhalten.
Also erstmal muss ich sagen, ich finde es so schön, wenn so eigentlich profane Dinge, wie er kratzt nachts an der Tür, mit so einer professionellen Sprache umschrieben und aufgebauscht werden. Das ist so, nein, das ist mein Job, ich nehme das ernst. Ich schreibe nicht, dass er nachts am Schrank an der Tür kratzt, sondern er zeigt ein aufmerksamkeitseinforderndes Verhalten. Damit wird das dann sozusagen operationalisiert und dann hat man gleich das Gefühl von, ah, das ist so eine Kategorie, dann machen wir das. Interessant. Finde ich schön. Es ist irgendwie ein bisschen putzig, aber okay.
Es ist auf jeden Fall nicht so wie eine andere Geschichte von einer Tierpsychologin, Beraterin, die mal gesagt hat, der Hund ist deswegen so schlecht, also hört so schlecht und ich glaube, der hat auch in die Wohnung gepinkelt oder so. Hat dann gesagt, weil der Hund ein Mädchen war, also eine Hündin und Rudy hieß, benannt nach der Cosby-Show, dem kleinen Mädchen. Da wurde dann geraten, den Hund einen männlichen Namen zu geben, einen weiblichen Namen zu geben und keinen männlichen, wie Rudi, dann würde sie das Verhalten aufhören.
Ja, wenn der Hund einfach die Cosby-Show guckt, dann ist das ja okay, dann weißt du.
Ja, das genau, das wäre ein viel besserer Tipp gewesen. Ja. Kaufen Sie sich die alle Staffeln von der Cosby-Show und zeigen Sie das dem Hund. Danach hört er auf, in die Wohnung zu pinkeln.
Ach so, ich bin ein Mädchen.
Und ich bin total niedlich. Okay, ich habe jetzt Kategorien.
Ja, du weißt, was da drin steht. Ich weiß ja nicht, wo die lustigen Bonbons drin stehen. Ich finde das Verhältnis zwischen den Brüdern irgendwie ganz gut. Aber du musst es sagen.
Wir haben noch Medikamente und andere Gaben. Gesundheit, sehr viel Gesundheit. Erscheinungsbild, machen wir das mal. Gordon ist eine europäische Kurzhaar, in Klammern rot. Er erscheint übergewichtig.
Sehr diplomatisch.
Nach Angaben der Halter liegt das Gewicht bei ca. 7 Kilo. Er hat in ca. einem Jahr bereits 1 Kilo abgenommen. Ein Auge weist leichte Verkrustung auf. Anmerkung. Gordon wirkt im Hausbesuch wenig agil und in sich eher träge. Bei der Verwendung von Katzenminze und Baldrian zeigt er ein stark interessiertes und aktiviertes Verhalten.
In sich eher träge.
Ja, in sich eher träge.
Und fotoorientiert.
Gordon zeigt sich bei meiner Ankunft...
Garfield.
Natürlich ist er Garfield. Er ist immer schon Garfield gewesen. Gordon zeigt sich bei meiner Ankunft kurz und zurückhaltend interessiert, setzt sich mit ins Esszimmer, begibt sich danach ins Schlafzimmer, in Klammern unter die Decke. Grisou verbleibt die meiste Zeit im Esszimmer, begleitet teilweise bei Wohnungsbesichtigung, spielt in Anwesenheit aller. Bei der Verabschiedung begleiten uns beide Katzen ins Erdgeschoss.
Das ist Erscheinungsbild?
Das ist doch Verhalten. Das ist zu Erscheinungsbild. Ja, deswegen, ich kann dir gar nicht sagen, wo die Bonbons sind.
Hätte sie mal in den anderen Kasten machen sollen.
Hier geht es um die Reaktion der Halter auf Hahnmarkierverhalten, also wenn er uns in die Wohnung pisst. Bislang reagierten die Halter entweder mit Erschrecken, in Klammern in die Hände klatschen, Schimpfen, teilweise wurde auch keine Reaktion gezeigt. Das hat sie umformuliert, wo ich meinte, weil sie fragte, wie wir reagieren. Ich habe gesagt, nur noch resigniert, weil ich auch wirklich gar nicht mehr darauf reagierte. Diese Versuche waren bei frühzeitiger Erkennung auch erfolgreich.
Naja. Der Versuch, nichts zu tun, war sehr erfolgreich.
Toiletten, Spielzeug. Auch schön bei Spielzeug. Spielzeug ist frei verfügbar. Gordons Lieblingsspielzeug sollen Schnüre und eine Angel sein. Spieleinheiten würden unregelmäßig stattfinden. Gordon fordere seinen Halter teilweise zum Spielen auf. Anmerkung, die verwendete Angel ist ausziehbar, aber dennoch kurz. Empfehlung.
Warum steht das da drin? Warum?
Empfehlung, eventuell eine Angel mit längerem Radius, wie zum Beispiel Katzenangel 3-in-1 XXL von Zoo Plus oder ähnlich.
Oh Mann.
Gordon sollten regelmäßige Spieleinheiten von den Haltern aus angeboten.
Ich meine, ich will das gar nicht niedermachen, das ist ja auch alles irgendwie sinnvoll und so, aber die Art und Weise ist so, dass man sich wirklich denkt, was gibt es für Berufe?
Das ist kein Beruf, die ist Polizistin.
Ach so, die macht das als Hobby?
Im Hauptberuf, ja, Hobby, nebenbei.
Nebenjob.
Ja.
Aber da merkt man, vielleicht schreibt sie das auch wie ihre Polizeiberichte einfach.
Ja,
dass
ich das ein bisschen so liebe.
Ja, das stimmt.
Hier, und dann hatten wir gefragt, ob sie uns so Tipps geben kann bezüglich des Umzuges, der
hat sie
uns
selber
hier
Katzen?
Vorsteht. Ja, natürlich hat sie selber Katzen. Im Erstgespräch wurde von Halter Seite der Wunsch geäußert, Tipps für den im März bestehenden Umzug zu erhalten, da Gordon bei den zurückliegenden Umzügen zurückgezogenes Verhalten zeigte. Gewöhnung an die Transportbox, gerne über das Klickertraining. Es wird jetzt aktuell immer sehr viel
das Klickertraining. Das hilft jetzt, dass die Transportbox ist noch nur eine halbe Stunde.
Ja, die muss sich doch an die Wohnung gewöhnen. Guck mal, wie viele Punkte das hier sind.
Ja, das würde ich nicht machen.
Schritt für Schritt. Aber du hast ihn auch noch nie schreien und weinen hören, wenn er in der Transportbox ist.
Okay.
Das mag er gar nicht gerne. Lass die Katzen am Umzugstag in einen ruhigen Raum, der nicht mit dem Umzugsgeschehen in Verbindung steht. Wir wollen Unruhe und Stress vermeiden bzw. von den Katzen fernhalten. Gerne etwas Katzenminze in die Transportbox streuen und die Überfahrt so ruhig und entspannt wie möglich gestalten. Aussetzen der Katze in der Wohnung bei ruhiger Umgebung, gerne von ihnen genutzte Decken oder ähnliches in der Nähe haben.
Muss Gordon in die Transportbox? Kann Gordon nicht auch während Schoß auf dem Beifahrersitz?
Um Gottes Willen, nein.
Dann
der klettert mir sowieso immer schon auf die Schultern auf den Kopf
rum. Okay.
Das, nee. Klassische Musik in angenehmer Lautstärke kann ebenfalls zur Entspannung beitragen.
Ja?
Steht hier. Beide Katzen zeigen eine starke Verbundenheit. Sie sollten während der Fahrt möglichst dicht voneinander getrennt werden, da dies zusätzlichen Stress verursachen kann. Ja, und dann so extrem viele Seiten Bewertung und sonstige Anmerkungen. Also, die hat sich auf jeden Fall
die hat sich einen abgeschrieben.
Richtig doll Mühe gegeben.
Und? Gibt es...
Also, es wird sich seitdem extrem deutlich viel mehr mit den Katzen beschäftigt. Und man hat schon das Gefühl, dass sie das auch gut finden.
Also, wir können das, wenn ihr ein Problem zu Hause mit euren Katzen habt, können wir euch den teuren Gang zur Katzentherapeutin ersparen und sagen, beschäftigt euch intensiv mit euren Katzen, es wird den Katzen gut tun.
Es gibt Rabatt, wenn man die Katzen aus dem Tierschutz hat. Also nicht sich hat züchten
oder ein Gratis-Tipp bei den beleuchteten Brüdern.
Auch das.
Ja, ja gut, das finde ich gut, dass es einen Rabatt gibt.
Das zu Gordon. Wo ich gerade im Vorlesemodus bin, ich habe eine bezahlte Variante von ChatGPT. Was siehst du da? Achso, du siehst den Vor- und Nachnamen.
Das ist einfach eine Katze mit einem Nachnamen.
Ja, mein Nachname ist mein Sohn.
Das ist so lustig. Das ist nicht sein Name.
Doch. So ist er auch in der Akte gespeichert beim Tierarzt.
Macht ja auch Sinn, dass man irgendwie, weil man will ja so, ne, Wissenhalter und so weiter, sonst hast du da einfach 200 Pfiffis. Aber das ist trotzdem nicht sein Name.
Das kannst du doch nicht sagen. Ich habe den Namen
stehen, Name.
Ich habe mir auch den Vornamen ausgedacht.
Dann kann ich aber du hast dir den Nachnamen nicht ausgedacht. Der ist jetzt einfach auf dieses Papier geschrieben worden.
Übernimmst du das jetzt. Erstmal haben wir das schon ganz häufig, immer wenn uns der Tierarzt zur Impfung einlädt, weil da wird er genauso genannt. Oder wenn es irgendwelche Blutergebnisse gibt, auch dann steht da sein Vorname und mein Nachname. Und er ist meine Familie, deswegen ist es auch richtig so. So, also.
Hühner haben keine Nachnamen.
Nee, das ein Glück. Sonst würdest du sehr oft noch mehr trauern wahrscheinlich, weil sie dir noch näher wären. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber ich möchte kurz einmal vorlesen. Ich habe eine bezahlte Variante ChatGPT auf meinem MacBook und da kann man einstellen, ob man ChatGPT 3.5 oder 4.0 haben möchte.
Ja. Yeah.
Und ich weiß immer nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Und dann habe ich neulich, standardmäßig ist immer 3.5, also wenn man es neu startet, immer erstmal 3.5, auch wenn man vorher bei 4.0 aufhört.
Weil das andere so eine Beta-Version ist?
Nee, es gibt auch 4.0 Beta noch extra. Deswegen weiß ich nicht, verstehe ich nicht, warum das immer wieder umspringt. Aber ich habe dann 3.5 gefragt, was weißt du über die beleuchteten Brüder?
Mhm.
Und die Antwort war, die beleuchteten Brüder, in Klammern, auch bekannt als die Illuminaten, waren eine Geheimgesellschaft, die im 18. Jahrhundert in Bayern gegründet wurde. Sie strebten nach Aufklärung und Fortschritt und hatten zunächst politische und gesellschaftliche Ziele. Die Gruppe wurde jedoch schnell verboten und ihre Mitglieder verfolgt. Verschwörungstheorien behaupten, dass die Illuminaten bis heute existieren und im Verborgenen die Welt kontrollieren. Das wusstest du, dass wir das sehen?
Ja.
Das wusstest du.
Ich habe dir das noch nicht gesagt, aber wir kontrollieren die Welt.
Das ist so geheim, dass nicht mal ich Bescheid weiß. Das ist
ein bisschen seltsam mit all dem, was passiert, dass wir dafür verantwortlich sind, muss man sagen. Deswegen habe ich dir das noch
nicht Bescheid wusste.
Ja,
jetzt können wir Synergieeffekte schaffen
und
die Welt wieder gut machen.
Nachdem ich so viel Unfug angestellt habe.
Weil du dich nicht darum gekümmert hast.
Ich habe mich nicht gut darum gekümmert. So wie du um deine Katzen, bevor du dieses Schreiben bekommen hast. Okay, was sagt ihr?
Autsch.
Was für mich die Welt ist, ist für dich deine Katzen. Das passt doch.
4.0.
Ja.
Selbe Frage. Die beleuchteten Brüder sind ein deutsches Duo, das sich auf Let's Plays und Videospielunterhaltung spezialisiert hat. Die beiden Brüder, die hinter dem Namen stehen, sind bekannt für ihren humorvollen und oft nostalgischen Ansatz bei der Präsentation von Videospielen. Sie haben sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, indem sie sowohl sie sowohl klassische als auch moderne Spiele auf unterhaltsame Weise kommentieren. Neben ihren Let's Plays sind sie auch für ihre kreativen Projekte und Community-Interaktion bekannt. Ihre Videos sind oft geprägt von einer lockeren und authentischen Atmosphäre, die viele Zuschauer anspricht. Wo um alles in der Welt... Was ist die Quelle für diesen
Text? Ich glaube, das ist einfach, die sehen, wir haben einen YouTube-Kanal und das reicht. Und dann kannst du das zu allem schreiben, die irgendwas mit Videospielen machen. Passt immer. Ein bisschen. Das ist wie ein Horoskop. Weiß ich auch nicht. Und nichts über einen Podcast.
Nee, nichts über einen Podcast. Ist mir auch aufgefallen.
Am besten finde ich daran, dass wir ein deutsches Duo sind.
Ja.
So, das ist unsere neue Tagline. Die beleuchten Brüder, ein deutsches Duo.
Dann können wir vielleicht auch bei den AfD-Wählern
punkten. Das können wir unseren Sticker.
Ja, das fand ich schön.
Das kommt denn erst bei 4.5. Wow. Ja, cool.
Möchtest du jetzt über Kira. Neueste Hühnerentwicklung berichten?
Ja, weil das so erstaunlich ist. Du weißt es ja schon, deswegen erzähle ich jetzt das ein bisschen in die Wand rein und in den Äther. Aber,
ich kann so tun, als hörte ich es gerade
zum ersten Mal. Ich habe es auch ein bisschen zurückgenommen oder nicht in aller Ausführlichkeit erzählt. Also, wir hatten noch drei Hühner, ein braunes und zwei weiße Hühner. Ja. Kira ist das braune Huhn. Und Kira ist
die Dienstälteste.
Und Kira ist immer schon ein ganz... Kira ist das Huhn, das das letzte Mal, als etwas Schlimmes mit den Hühnern passiert ist, vor anderthalb Jahren. Da wurden, als die frei draußen rumliefen, wir waren den ganzen Tag draußen, sind wir eine halbe Stunde reingegangen, zack, hat ein Greifvogel zugeschlagen und ich glaube zwei Hühner getötet und Kira verscheucht. Und Kira war drei Tage oder zwei Tage nicht da. Wurde dann irgendwann hier in der Straße gesichtet, dann bin ich rausgelaufen und habe sie da hinten die Straße runter gefunden, wie sie da nach zwei Tagen, da war ich so froh, so froh, sie wiedergefunden zu haben, habe sie zurückgebracht und seitdem, anderthalb Jahre, und davor hatten wir sie auch schon eine Weile, ging es ihr einfach total gut. Jetzt sind ein paar andere noch einfach eines mehr oder weniger natürlichen Todes gestorben. Sie ist die letzte von den braunen Hennen gewesen und hat sich immer total einfach streicheln auf den Arm nehmen lassen. Ganz, ganz liebes Huhn. Und jetzt wache ich auf, sehe, die Tür vom Hühnerstall ist auf und da laufen zwei Hühner durch den Garten. Zwei weiße Hühner durch den Garten. Und ich denke, scheiße, haben wir irgendwie das nicht zugemacht? Ich meine, ich war mir sicher, dass ich am Abend zuvor den Hühnerstall zugemacht habe. Also gehe ich raus, gehe in den Hühnerstall und finde vor, wir haben so eine, also eine äußere Metalltür und dann geht man rein in den Stall und dann sind da drin mehrere Räume und einer ist ein kleiner innerer Hühnerstall sozusagen, wo die schlafen, der mit einer Holztür zu ist, die wir mit so einer seltsamen Riegel-Contraption
so eine Planke.
Das ist einfach so, haben wir so mehrere Holzbretter vorgenagelt.
Wie in so einem Abenteuerfilm, wenn man flüchtet vor irgendwelchen Verfolgern und dann hat man eine riesige Planke, die man dann so in die Tür reinhakt, damit die nicht mehr reinkommt.
Und dann ist sie total dicht, damit nicht nachts irgendwie ein Dachs, ein Marder, ein Fuchs, ein Waschbär, was auch immer da reinkommt oder die Hühner umbringt. Und diesen Riegel kann man aber einfach hochheben. Der ist ein bisschen schwergängig, weil das so gut schließt, aber man kann ihn hochheben.
Ja.
Und was aber war, die Tür war offen, der Riegel war irgendwie so daneben und einer dieser vertikalen Latten, wo der Riegel drin liegt, war aus der Wand gebrochen und die Tür stand auf.
Also es wurde grobe Gewalt angewendet,
diese Tür zu öffnen. Offensichtlich von einem Menschen, nicht notwendige, von einem sehr dummen Menschen, grobe Gewalt angewendet, um den Hühnerstall aufzubrechen. Überall lagen Federn, im Auslauf lagen überall weiße Federn und Kira ist weg. Das heißt, was passiert ist, ist, dass nachts ein erbärmlich minderwertiges Schwein von einem Menschen da reingegangen ist in die Metalltür, versucht hat, die Tür zu öffnen, zu bescheuert war, um nicht auch noch unsere schließende Tür dabei kaputt zu machen, das aufgebrochen hat, versucht hat, die Hühner zu klauen, aber weil die weißen Hühner so elusive sind, hat das nicht geklappt, sind bestimmt gackern durch den ganzen Auslauf und überall. Ich hoffe, die Person hat sich richtig häufig in den Schlamm gepackt und war so richtig, hat sich noch die Wade aufgerissen wie Ewald Lien damals und ist dann blutend und frustriert mit Kira unterm Arm offensichtlich weggegangen. Und jetzt frage ich dich, Wer klaut ein Huhn? Die also, einzige Theorie, die ich habe, ist, dass es so eine scheiß Mutprobe so ein besoffener Jugendlichenstreich, so die Hühner, ey, ich geh da jetzt rein und dann hole ich uns ein Huhn.
Ja, das wäre auch exakt genau meine einzige Vermutung.
Und wenn es gut gelaufen ist, hat er das Huhn hinterher besoffen in im Wald geschmissen und es wurde vom Fuchs gerissen. Wenn es schlecht gelaufen ist, waren es tierquälende Arschlöcher, die das Huhn gequält haben, bis es gestorben ist.
So oder so, kein schönes und auch kein verdientes Ende für das treue Huhn.
Es ist so, ich habe so eine Wut. Mhm. Das ist so schlimm, das ist so menschlich, das ist so kaputt.
Ja. Ja.
Und das hat mich tatsächlich umgetrieben, dass ich nicht wusste, ob das Huhn noch lebt oder nicht. Die nächsten Tage. Dass ich nicht wusste, wie es ihm geht, hat das was zu fressen, ist das irgendwie gequält worden, haben sie dem die Flügel angezündet und Videos gedreht damit.
Boah, okay, da steigerst du dich jetzt aber auch ein bisschen hart rein.
Ja, ne? Das war so die ersten Tage danach.
Mhm. Ja, nee, ich kann ja auch wirklich keine Videos sehen, wo Tiere gequält werden. Ne? Ich kann das nicht sehen. Ich habe das vor Jahren hier, glaube ich, schon mal erzählt, dass es diese doch irgendwie sehr erfolgreiche und für mich eigentlich auch interessante Netflix-Doku Don't Fuck With Cats mir mal versucht habe anzugucken, was eine wahre Dokumentation ist über Menschen im Internet, die Videos gesehen haben, wie ein Mann, glaube ich, oder sogar mehrere Katzen quälen und das aufnehmen. Und dann hat sich so eine richtige Einheit gebildet, die die Dinge sozusagen juristisch dafür belangen konnten. Yeah. Und dafür haben sie aber richtig so detektivisch rausfinden müssen, wer ist das? Und dann haben sie so aus den Videos, weil man den Typen selbst hat man nicht gesehen, sondern irgendwie anhand von irgendwelchen Hinweisen sind sie dann so nach und nach, haben sie deduziert, wo der sein muss. Und total spannend, aber das fängt halt damit an, ganz zu Beginn, dass man einfach eins dieser Videos sieht, wie er so kleine Katzenkinder quält. Und da habe ich sofort wieder ausgemacht. Ich habe mir das nicht angucken können. Obwohl ich das super spannend finde, habe ich nicht gucken können.
Aber selbst wenn sie das zeigen, irgendwie.
Ich weiß nicht, wie weit sie es gezeigt haben oder hätten. Ich habe früher auf jeden Fall weiter, als ich es sehen wollte. Oh. Das Wissen, dass das gleich passiert, hat mir gereicht, dass ich das nicht weiter gucken konnte. Selbst wenn sie es nicht zeigen.
Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das Hühnerquäler waren. Aber selbst wenn es nur so ein Jugendstreich ist, mit wer traut sich das Huhn zu klauen, ist es so unmenschlich und so kaputt und so seltsam und so. Oder es war irgendwie dieser Typ, dieser Nazi mit seinem Hund, der jetzt irgendwie genervt ist, dass die Hühner da sind, weil sein Hund immer knurrt und gesagt hat, den wische ich jetzt mal eins aus oder so.
Dann nehmen die mit und haben die Weißen aber nicht gefunden, weil sie zu elusive waren.
Ja. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es jemand gemacht hat, um das Huhn zu essen, das ist zu absurd. Da kannst du zu Aldi gehen und eine Hühnerhälfte klauen, das geht einfacher.
Ja.
Du musst kein Huhn schlachten dafür. Das heißt, es kann das nur so ein Streich, so eine Mutprobe oder so ein Scheiß sein.
Trotzdem eine interessante Frage, warum die nicht dieses sehr einfache Schließprinzip verstanden haben. Aber vielleicht waren sie auch super besoffen.
Ja.
Und dann haben sie deswegen.
Und dann hat so ein besoffenes Arschloch da mit den Hühnern gerestet. Und die hatten einfach Panik mitten in der Nacht. Lebensangst. Todesangst heißt es.
Ja, kann man beides, glaube ich, sagen.
Angst um ihr Leben. Was für Schweine. Wenn ich so eine Person in Flagranti erwischen würde, ich kann nicht für meinen Pazifismus bürgen. Ich glaube, das würde mich so. Oh. Ja.
Ja, tut mir leid. Das ist unschön.
Das ist sehr unschön. Jetzt hab ich nur noch zwei Hühner. Ja. Die fressen jetzt so super wenig nur noch. Es ist jetzt irgendwie, man muss gar nichts mehr da reintun. Jetzt habe ich diesen riesigen Trog, der mal für 6 Hühner ausgelegt war. Und
man macht wahrscheinlich also aus Gewohnheit immer noch die 6 Hühnermenge rein.
Nee.
Nicht mehr.
Nee, das nervt zu sehr abends, wenn man immer so viel zurückschütten muss.
Ja.
Jetzt steht eine dieser riesigen Tonnen vor dieser Tür, weil wir halt das auch nicht so einfach da wieder reinkriegen. Es war so geil, dass wir das so gut. Es hat halt auch einen Nachmittag gedauert, dass meine Frau da irgendwie diese geile Contraption gebaut hat.
Ja.
Alles hinüber, weil ein Typ besoffen war. Übrigens, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe beschlossen, im Podcast keinen Alkohol mehr zu trinken. Nicht, weil ich irgendwie zu viel Unsinn rede, sondern weil ich das Gefühl habe, dass das unnötiger Alkohol ist.
Mhm.
Und ich den locker streichen kann. Und ich insgesamt weniger. Also ich trinke gar nicht so viel, auch wenn unsere ZuhörerInnen immer was anderes behaupten. Aber hauptsächlich im Podcast und dann auch immer nur so 1-2 Bier. Aber die spare ich mir jetzt.
Okay.
Also wenn du irgendwie im Februar wieder ankommst.
Das ist schon interessant, dass es für dich irgendwie so ein Thema ist. Du hast mich ja auch mehr oder weniger dazu genötigt, im letzten Podcast von meinem Dry January zu erzählen, wo ich gar nicht vorhatte, darüber zu reden.
Ich dachte, das ist einfach so ein Thema, weil das halt überall in aller Munde ist. Dry January, du machst
das. Du drum, doch auch, drum ist es doch nicht interessant.
Doch.
Ach, das interessiert auch keinen.
Ja, nicht super interessant, das stimmt.
Was gerade viel interessanter ist, ist ja, die Frage, die ich mir neulich gestellt habe. Und ich weiß nicht, ob sie ableistisch ist, aber ich denke nicht. Gibt es Wortwitze in Gebärdensprache?
Das ist nicht ableistisch.
Was ist dein Gefühl zu, also gibt es Wortwitze in...
Ja,
und dann natürlich ist es sofort. So ein bisschen auch verbunden mit der Frage, was sind eigentlich Wortwitze? Wie würdest du jemanden, der nicht
es weiß... Es gibt auch das Wort Wortspiel.
Was ein Wortwitz
ist. Vielleicht ist das besser, weil es nicht ein klassischer Witz ist. Naja, doch, es ist ja ein bisschen, funktioniert ähnlich wie Witze, indem es so ein Auseinanderklaffen zwischen dem, was erwartet wird und dem, was passiert. Also, du benutzt ein... veränderst die Situation. Du ersetzt ein Wort durch ein ähnliches Wort, was aber die Bedeutung verändert und dadurch mit der Erwartung bricht oder irgendwie. Und Wortspiel kann man vielleicht sagen, wenn die humoristische Ebene fehlt, sondern man einfach nur Freude daran hat, Wörter in neuen Kontexten zu benutzen, sie in ungewohnten Zusammenhängen
zu benutzen. Charmant zum Beispiel.
Das ist kein Wortspiel. Aber wenn man, ach, ich habe jetzt keine guten Beispiele, aber es gibt Dinge, wo ich nicht sagen würde, dass es witzig ist. Es gibt eindeutig Wortwitze, ganz klar, aber es gibt auch welche, wo ich einfach nur das Gefühl habe, das ist einfach ein Spaß am Spiel mit der Sprache, an
okay.
Verschiebung. Also
definitorisch Wortspiel und Wortwitz voneinander getrennt.
Bestimmt gibt es das auch in Gebärdensprache. Ja. Bestimmt gibt es einfach ähnliche Gebärden, wo du die auch miteinander austauschen kannst und sagen, das ist so ähnlich wie das. Und guck mal, wenn ich jetzt statt dem so mache, dann habe ich einen völlig neuen Kontext und das ist einfach mega lustig. Und dann lachen sie sich den Arsch ab in der U-Bahn, wo alle anderen durch die Gegend gackern. Das habe ich mal in der U-Bahn, habe ich das irgendwie, häufig sehe ich das häufiger, dass sich Leute in Gebärdensprache unterhalten. Und das ist so geil, weil ich immer das, also erstmal ist es ja eine Einschränkung, aber ich empfinde das manchmal so ein bisschen wie eine Superkraft, in dem Sinne, dass sie zum einen, man weiß ja nicht, wie die Situation ist. Haben beide eine Einschränkung oder nur eine Person oder sind die nur eingeschränkt oder komplett gehörlos zum Beispiel. Aber zum einen kann die irgendwie niemand verstehen. Also außer alle anderen, die Gebärdensprache können. Das ist wie mit jeder Fremdsprache. Aber dann habe ich auch immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass die in dieser wilden, lauten U-Bahn wie in so einer persönlichen, privaten Booth sind. Es gibt manchmal so Science-Fiction-Serien, wo die dann sich an so einen Tisch setzen und drücken sie auf den Knopf und dann sind sie von so einer Blase umgeben, wo sie niemand hören kann außen. Und sie niemand hören können, wo sie so abgeschlossen, so privates Gespräch, aber in der Öffentlichkeit. Und so kommt es so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Und irgendwie finde ich das immer schön, das zu beobachten. Das ist irgendwie eine andere Form des Miteinanders.
Ich beobachte das nie. Nie. Aber ich habe gerade die Serie Echo geguckt auf Disney Plus. Da ist die Hauptdarstellerin gehörlos. Mhm. Und ein Bein hat sie auch verloren. Und da ist jetzt so eine robotermäßige Schiene dran. Mhm. Robotermäßig eigentlich nicht. Einfach
nur eine Schiene.
Und ich habe erst danach gelesen, dass die Schauspielerin auch in echt gehörlos ist und ein abes Bein hat. Mhm. Das war ganz
beeindruckend. Man könnte sagen, jetzt die Rolle auf den Leib geschrieben worden.
Auf den nicht ganz vollständigen Leib.
Jetzt ist es vielleicht doch noch ableistisch. Ja, cool.
Hä? Das ist überhaupt nicht ableistisch, so einfach nur ein Stating the Facts.
Oh, gutes Stichwort. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so. Ich anonymisiere das mal. In einer Schule gibt es einen Schüler, der krass rassistisch auffällt. Der einfach alle Leute provoziert, rassistisch. Und immer solche Sachen sagt wie, der sitzt dann im Raum und alle Schwarzen, die dort sind, sagt er, du bist schwarz.
Und hinterher sagt er, aber mit dem Wording nicht. Kein schlimmeres Beleidigen.
Nein, du bist schwarz. Okay. Und hinterher sagt er einfach nur, hey, ich habe doch einfach nur, I'm just stating facts.
Ja.
So, wieso ist das rassistisch? Das ist doch nicht rassistisch, ich beleidige die doch nicht. Das ist doch so, oder? Ist das falsch, was ich sage?
Und jetzt vergleichst du mich mit dieser
Person. So ein richtiger Smart, und das hat mich gerade nur daran erinnert, mit stating facts. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu viel darüber nachdenken, ob das ableistisch war oder nicht. Es war auf jeden Fall glaube ich, harmlos genug und lustig genug, um es
zu machen. Die Geschichte wird mich freisprechen.
Aber genau, aber das ist so perfide, weil er dann halt immer, wenn er damit konfrontiert wird, halt sowas. So, und es ist halt, offensichtlich kannst du den Bullshit outcallen und auch erklären, aber das ist halt nicht so leicht dann immer genau. Und wenn dann irgendwie die Eltern eingeschaltet werden, auch sagen, das ist doch nicht rassistisch, das denn denen so zu erklären, dass die das verstehen, ist schwierige Arbeit.
Mhm. Ja. Das sind dann also Leute, die das dann erklären und hoffentlich auf eine erfolgreiche Art und Weise sind solche Menschen, die einen Unterschied machen können, ja, von richtig, denen du vorhin gesprochen hast.
Richtig. Und was jetzt wohl ganz gut funktioniert hat in diesem konkreten Fall, ist, sich gar nicht auf diese Rassismus-Definitionsdebatte einzulassen, sondern einfach nur zu sagen, dieses Kind macht Dinge, wegen derer sich andere unwohl fühlen,
ja,
nicht gern zur Schule gehen, sich beleidigt fühlen.
Ja.
Und da konnten die Eltern dann mitgehen und sagen, ja, das geht natürlich nicht.
Ja.
Und das ist halt dieses einfache, ja, wenn du halt, wenn dich jemand rassistisch beleidigt fühlt, dann ist das halt, dann ist es halt ein Problem. Da kannst du immer noch so oft zu sagen, willst, also du kannst sagen, so war es nicht gemeint und dich dann entschuldigen, aber du kannst nicht sagen, es war nicht so.
Ja.
Und das ist natürlich eine relativ einfache Ebene, auf der man dann vielleicht, ja. Ja. Okay, wir sind jetzt, achso, Echo. Ja, und es ist gut?
Ja.
Okay, keine zwingende Empfehlung.
Nö. Aber was vielleicht eine zwingende Empfehlung werden könnte, was immer so schwierig ist, weil kein Mensch Apple Plus hat, aber für die wenigen, die es haben, mir scheint die Serie Shrinking ist ganz, ganz toll. Mit, ja, das ist ein Wortspiel. Es geht um einen Shrink.
Ein Psychiater.
Ja, genau.
Der auch noch klein wird.
Der wird nicht klein, nein. Er ist dargestellt von Marshall Erickson, ja. Jason Segel.
Dann habe ich von gelesen von der Serie.
Und Harrison Ford spielt auch mit.
Ja, habe ich auch, genau.
Und Christa Miller spielt auch mit. Christa Miller kennt man als Jordan aus Scrubs.
Mhm.
Und ich habe erst, nachdem ich gesehen habe, dass sie da mitgespielt, festgestellt, dass diese Serie gemacht ist von Bill Lawrence. Das ist der Macher von Scrubs.
Mhm.
Und das ist seine Ehefrau.
Mhm.
Also er mag gern seine Ehefrau. Aber wo
ist das Wortspiel mit Shrinking? Hat es was mit Schrumpfen zu tun?
Nee, also Jason Segel ist ein Psychiater, der sehr unglücklich ist, weil ein Jahr bevor die Geschichte anfängt, ist seine Ehefrau verstorben. Und er ist Psychiater und hört sich jeden Tag irgendwie Leute an, die kommen alle nicht weiter, weil er sich da immer so an die Regeln hält. Aber dann hat er irgendwann so einen Ausraster und fängt an, Leute auf vielleicht unprofessionelle Art und Weise zu beraten und zu behandeln, was dann dem Chef Harrison Ford nicht gut gefällt, aber er total Fortschritte macht mit seinen Patienten.
Mhm.
Und also er shrinkt the hell out of them.
Mhm.
So habe ich mir das erklärt.
Ach so. Also, ich habe als erstes an so eine Art, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ja, da.
Gar nicht.
Mit Maisi der Ameise auf der Wände reiten.
Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht. Und das ist, es scheint eine sehr schöne, tragikomische Serie zu sein.
Okay.
Also die sehr unterhaltsam und lustig
klingt ist. Klingt ein bisschen
mit guten Dialogen, wie
aber Afterlife. Auch,
ja.
Also das Setting ähnlich, ne?
Ja.
Und dann auch ist dann einfach Leute gerade heraus am nicht mehr die Professionalität waren, sondern einfach...
Ja, aber das alles deutlich liebevoller und aber auch mit einer höheren Humordichte,
würde ich sagen.
Amerikanischer könnte man auch sagen. Und weniger zynisch.
Ja.
Ja.
Okay, warten wir noch 4 Jahre Trump ab, denn das sind die amerikanischen Serien auch alle zynisch.
Gut möglich, gut möglich. Ich hätte einen letzten Mindblower.
Ja, ich habe, glaube ich, noch 2 kleine Sachen mitgebracht. Dann mache ich einen, dann du einen Mindblower, dann ich einen.
Mhm.
Die aktuell waren, ich wollte sagen, einmal, dass ich im Würfel und Zucker war. Das Würfel und Zucker ist ein Brettspielcafé in Hamburg-Wandsbek. Und das war so toll.
Mhm.
Da zahlt man Eintritt. Und dann kann man einfach alle Spiele spielen, die dort sind. Und es sind einfach coole Leute da, die Brettspiel-Nerds sind. Die Leute, die da arbeiten, sind selber alle LiebhaberInnen. Und man kann dann mit der großen Gruppe, Kleingruppe, wie auch immer hingehen und den ganzen Abend verbringen, sich Pizza und Bier bestellen. Und ich stand einfach in Awe vor diesen ganzen tollen Spielen, wie man manchmal in so einer
so einem Spielwarenladen vor diesen großen Wänden steht. Aber da ist es halt alles noch gespielt und gelebt und die Leute erzählen dir was dazu und es ist nicht einfach nur, du kannst kaufen und nicht.
Muss man da mit Fremden spielen?
Nein. Nein. Du kannst einfach sagen, wir gehen jetzt mit 10 Leuten dahin und jeder sucht sich ein Spiel aus und dann spielen wir den ganzen Tag. Okay. Ja, geile Spiele. Und es ist irgendwie auch eine schöne Atmosphäre unten im Keller. Es gibt 2 Geschosse unten. Es ist ein bisschen mehr so seminarraummäßiger, aber es ist schon echt ein cooler Laden, die tolle Sachen haben, die dich auch beraten können und sagen, hey, wenn ihr solche Spiele wie Secret Hitler gerne spielt, dann hätte ich hier noch 4 andere, die ihr mal ausprobieren könntet und so. Dann kannst du die da ausprobieren. Wenn du sie richtig geil findest, kaufst du sie. Und
kann man die auch klauen?
Gut klauen? Ob man die klauen kann?
Ja, also würde das
so auch so wie eine Hühnerhälfte. Man kann, also ich weiß nicht, was du mit kann meinst.
Also ist es leicht. Also,
also würde ich glaube,
das doll auffallen. So. Einen großen Rucksack. So ein, nimmst du 2 Spiele mit?
Ich glaube,
das untere in den Rucksack.
Also ich glaube, es ist relativ einfach, dort ein Spiel zu klauen, aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich nahezu alle Menschen, die dorthin kommen, niemals auch nur auf die Idee kommen würden.
Sehr gut, dann ist man sehr unverdächtig. Also es ist sehr leicht, dann
Spiel. Ich gehe nicht mit dir dahin. Das ist so ein Laden, wenn du da drin bist und siehst, wie der geführt ist, dann willst du denen eher ein Spiel schenken, als eins zu klauen.
Aber die werden auch bestimmt viele Spiele haben.
Die haben sehr viele Spiele und du merkst, dass dieses so wie bei Dagobert, die haben eine Verbindung zu jedem dieser Spiele. Das ist einfach eine Liebhabergeschichte. Und die Positivität, die dort herrscht, lasse ich mir nicht von deiner disruptiv
kleptomanischen
Ader kaputt reden.
Du hast sondern gesagt, dann ein, kann man die kaufen,
ist,
man kann sich
das ist ein sparen. Hort, der wunderbar, der ein einfach ein schöner, positiver Ort.
Ja.
In dem es keine schlechten Leute gibt, die Hühner klauen oder Spiele klauen.
Das sind ja nun 2 wirklich völlig verschiedene Menschenschläge.
So, und jetzt sage ich dir, man kann auch Spiele kaufen. Es gibt da auch Workshops für Pen and Paper Leute, die Dungeon Master werden wollen. Es gibt Einsteigerrunden für komplexe Spiele. Du kannst einfach sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, die Anleitung durchzulesen. Ich gehe da mal hin und lass mir das erklären. Oder wir sind hier eine Runde, hat vielleicht einer von euch Zeit, uns kurz die Regeln zu erklären oder so. Es ist einfach ein richtig, richtig toll. Richtig geil. Und auch dieses Ding, dass du dir nicht einfach ein Spiel kaufst für 70 Euro, dann spielst du es einmal und denkst, das ist irgendwie scheiße, sondern...
Kommt jetzt noch ein Aber? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es kommt ein Aber.
Einfach nur toll. Nur Wholesome, geil, alles super. Ich habe hinterher noch nach dem... Und ich war da an einem Abend mit 8 anderen Personen, von denen ich eine vorher ein bisschen kannte, alle anderen überhaupt nicht. Und mit denen habe ich da 5-6 Spiele gespielt. Und das ist einfach... Also es war hinterher so, als hätte ich die schon lange gekannt. Wir haben so über diese Spiele, kommt man halt, hat man sofort zu einer Ebene...
Ein Gesellschaftsspiel.
Es ist richtig toll. Die Leute kommen zusammen. Ja, wunderbar. Einfach, es gibt nichts, kein Aber, kein Haken. Es war einfach geil.
Okay. Kannst du mir das nächste Mal ein gutes Spiel mitbringen von dort?
In meinem Rucksack?
So, dass sich das gut transportieren lässt. Okay. Ich habe aber, also das ist eine schöne Geschichte. Ich lass mal jetzt den Witz beiseite und ich freue mich, dass du diesen Ort für dich gefunden hast. Ich könnte mir das mit der richtigen Crew auch gut vorstellen. Klingt aber ein bisschen sehr chatty, so auch untereinander, die Leute, die sich vielleicht nicht kennen, wie du es gerade dargestellt hast. Das finde ich nicht so attraktiv.
Nee, man muss ja mit niemandem da sprechen.
Ja, du hast ja gesagt, dann kommen Leute und fragen, kann mir jemand hier die Regeln erklären? Oder dann werde ich vielleicht angesprochen.
Nein, die Leute, die da arbeiten.
Haben die so T-Shirts an oder so, dass man die
erkennt? Man erkennt die haben so Namensbuttons. Es ist alles ein bisschen jugendlagermäßig. Es ist schon sehr, sehr süß. Aber das ist auch eine geile App, über die du die Sachen bestellst. Die werden zu dir an Platz gebracht. Du kannst bestellen, ohne zu reden. Wenn du willst.
Das ist ja gut.
Aber ich meine, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch an mir. Ich bin halt zu einem Tisch gegangen, wo Leute so ein derbe geiles Tabletop-Spiel gespielt haben, wo sie so irgendwie so footballmäßig ihre Armeen gegeneinander Sport haben machen lassen. Und ich habe die einfach angesprochen und gefragt, was ist das? Das sieht geil aus, könnt ihr mir das kurz erklären? Und die sind halt super offen und nett. Und dann bin ich mit denen über Spiel, ich will mit meiner Familie dies und das. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es doch dieses Spiel. Habe ich gesagt, ja, habe ich schon gesehen, habe ich jetzt überall ausverkauft. Habe ich gesagt, nee, in der Osterstraße ist noch ein Laden, die haben das im Regal, geh da mal hin. Außerdem spreche ich nochmal mit meinen Kindern, vielleicht wollen die es gar nicht mehr haben, dann verkaufe ich dir das günstig. Hat sie sich meine Nummer notiert. Kam hinterher noch zu mir an den Tisch, hat noch gesagt, ah, ich habe noch eine Empfehlung für dich. Nicht so jetzt Social Anxiety-mäßig genau dein Ding, aber irgendwie... einfach eine super angenehme, schöne Atmosphäre da.
Okay. Nochmal, ich freue mich für dich, dass du das gefunden hast. Und wer auch Bock auf sowas hat, dann fahr doch mal nach Wandsbek ins, wie heißt das?
Würfel und Zucker.
Würfel und Zucker. Und sie haben eine gute Pizza.
Sie haben tatsächlich auf der Karte die Pizza Tim mit Salami und wahlweise zusätzlich Pepperoni.
Nee, Jalapenos.
Ach, Jalapenos.
Das ist nicht ganz akkurat, aber schon okay. Sehr nah an meiner Standardpizza dran.
Ja.
Das war ganz witzig, hast mir ein Foto geschickt. Dann muss ich von der wahrscheinlich verrücktesten Sache erzählen, die mir dieses Jahr passiert ist und auch passieren wird.
Ja.
Ich hatte eine Packung Happy Cherries von Haribo.
Ja, die normalen Kirschen.
Die normalen Kirschen.
Zwei Kirschen, ja. Ein zu verbindendes grünes,
genau.
Stängelchen.
Was man sich gerne, wenn man so aufreißt, über die Ohren hängt.
Die besten billigen Weingummis, die es gibt.
Es gibt auch richtig viele andere richtig gute billige Weingummis. Zum Beispiel Pfirsiche.
Ich finde die besser. Und die Kirschen finde ich am geilsten. Von diesen, also welchen billigen, mit billig meine ich so diese Standard. Es gibt halt so extra geile, diese englischen finde ich immer ganz gut und so. Schnullis sind auch nicht so gut wie Kirschen.
Hier.
Colaflaschen. Vampire.
Vampire.
Geil.
Geile Vampire. So, pass auf. Ich hatte diese Happy Cherries und fress die so in mich rein. Richtig, richtig erbärmlich ehrenlos, aber es war geil. Und dann habe ich so die letzten, ich hatte, also nicht ein oder zwei, sondern immer so drei, vier auf Mal im Mund, ne? Damit man richtig so die Fresse voll hat mit diesem geilen, leckeren Ding.
Kennst du die Cherry Colas?
Ja, klar.
Oben Cola und Kirsche?
Ja, die finde ich nicht gut.
Okay.
Es kann sich nicht so richtig entscheiden, was es möchte. Aber... ich habe den letzten Griff in diese Packung rein. Guck natürlich nicht hin, weil muss man ja nicht. Ich weiß ja, wo mein Mund ist und meine Hand. Und dann war in der Happy Cherries Packung eine Cola-Flasche.
Perfekt. Und das war das Letzte?
Das war das Letzte, was das muss, ist nach ganz unten durchgerutscht, das kleine schmale.
Das ist so wie dieses Produkt kann Schalenfrüchte, Erdnüsse oder andere Sachen.
Andere Cola-Flaschen.
Ja, dieses Produkt kann Cola-Flaschen.
Das fand ich erstaunlich. Und dann habe ich mir versucht vorzustellen, wie wohl die Fabriksituation da ist. Also ich hätte es vermutet, dass da einfach so ein Band lang fährt, so hier von Sendung mit der Maus und Galileo, was sie mir so beigebracht haben,
ja.
Mit den Tüten. Und dann kommt da halt so ein großer Trichter, dann brrrr, in die ganzen Kirschen rein, wird zugeschweißt, ja. Nächste brrrr. Und dann muss ja irgendwie sich eine Colaflasche in diesen riesen Bottich der Kirschen.
Ja, oder die muss irgendwie gehopst sein. Irgendwie beim Brrrr einfach daneben gesprungen aufs Fließband, also wie bei so einem Pixar-Film. Drei weiter,
dann ja. Einen anderen. Und meinst vorbei. Du, dass da die Cola-Flashes und die Happy Cherries da nebeneinander langfahren und dann ist darüber vielleicht eine reingehaft? Ja. Auf jeden Fall hat mich das sehr überrascht. Ich glaube,
und auch gefreut oder hättest du lieber noch eine Kirsche
gehabt? Super doll gefreut. Ich hatte sehr viele Kirschen zu dem Zeitpunkt schon gegessen. Richtig viele. Ich sehe, wenn die denken, ihm ist gerade schnell irgendwas eingefallen.
Das was mit dem Pixar-Film hat mich aus dem Tüdel gebracht. Ich wollte unbedingt noch was dazu sagen. Ach ja, Fabrik, weil du die Fabrik gesagt hast. Habe ich das schon im Podcast erzählt mit der Saftfabrik?
Ich glaube nicht.
Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich war im Supermarkt.
Noch die besten Geschichten.
Nach der Arbeit. Weil ich für meine Frau für ein Experiment verschieden schwere Säfte und Sirupe und andere Dinge kaufen sollte.
Schwere, verschieden schwere?
Ja, Bananensaft und der sich nach unten sickert.
Ach so,
und
so höhere, niedrige Dichte.
Um Schichtgetränke zu machen.
Ja, Kiba.
Ja, Kiba ist halt ein bisschen schwierig. Das vermischt sich schon so, weil die beide relativ schwer sind. Aber wenn du irgendwie so einen Sirup hast, der ganz unten liegt, oder du kannst geile, so wie heißt das, Tequila Sunrise, ganz geile Schichtgetränke machen. Mit mehreren Schichten und dann, ja, das ist es.
Und dann
TikTok
mischt man sie durch, bevor man sie trinkt. Naja, doch.
Ja, kann man, muss man nicht. Man kann sie auch
sollte
so,
man.
Man kann sie auch im leeren Edel oder mit dem Strohhalm so von unten nach oben, das habe ich früher bei Kibas gemacht, so von unten nach oben ziehen an den Strohhalm und dabei durch alle Schichten durchsaugen, damit man die Optik erhält, aber trotzdem die Mischung trinkt. So. Und jetzt treffe ich eine Kollegin, die dort auch nach der Arbeit eingekauft war. Und wir machen Smalltalk und ich erzähle ihr das. Und sie sagt, Benny, mein Mann arbeitet irgendwie an so Maschinentechnik oder so weiter und hat mal für eine Saftfabrik gearbeitet.
Und jetzt hat sie mir eine unglaubliche Geschichte erzählt. Also ich sie zwei Tage habe ich sie gefragt, hast du mich angeflunkert oder stimmt es wirklich? Sie hat gesagt, nein, es stimmt wirklich und ich traue ihr auch nicht zu, dass sie mich das da reinlegt mit so lange. Die hat gesagt, in einer Saftfabrik wird aus Platzspargründen werden alle Säfte in einem einzigen Bottich gelagert. Und dann werden die an der Seite abgefüllt und am Ende bleibt Multivitaminsaft über. Oder mehr Fruchtsaft. Je nachdem, welcher Bottich das ist.
Hä? Moment. Also.
Die lagern den Orangen und Kirsch und
Ananas. Das ist ein riesiges Ding.
Und dann lassen die das stehen, bis sich die getrennt haben. Oder füllen das von vorne so ein, von vornherein so ein, dass die sich berühren, die Schichten. Und dann werden die abgesaugt.
Nee.
Ich habe das auch gesagt.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Die sind doch von der Dichte her gar nicht so krass unterschiedlich, Apfelsaft und Orangensaft.
Vielleicht machen sie nur welche, die von der Dichte her unterschiedlich sind, in denselben Bottich. Oder ist das aus
Platzspargründen? Aus Platzspargründen. Ja. Das ist doch... Nein.
Ich habe es hinterfragt und ich habe eine so ehrliche... Und die war auch so richtig drin. Vielleicht ist auch ihr Mann ein Schlitzohr und hat... ihr einfach einen Bären aufgebunden. Sie glaubt das bis heute.
Stimmt es, dass in Saftfabriken alle Säfte in demselben Bottich
gelagert
werden? Ich frage natürlich 4.0. Da muss aber lange für nachgedacht werden von der künstlichen Intelligenz. Wahrscheinlich lacht ChatGPT gerade noch über diese alberne Frage.
Aber vor allem, als sie das am Ende mit dem Multisaft, da habe ich das, kann ich nicht sagen, es sind immer unterschiedliche Mengen dann und das muss doch eigentlich, ist das doch ganz klar, so und so 4% Maracuja, so und so. Und auch irgendwie unnötig, das zu mehr Fruchtsaft zu machen. Aber sie war felsenfest davon überzeugt, dass das stimmt.
Nein, das stimmt so pauschal nicht, sagt ChatGPT.
Ja, vielleicht ist es nur dieser ein.
In Saftfabriken werden in der Regel verschiedene Tanks oder Bottiche für die Lagerung verschiedener Säfte verwendet. Die Gründe dafür sind vielfältig. Erstens Geschmacksvermischung. Verschiedene Säfte haben unterschiedliche Geschmacksprofile. Würden sie in denselben Bottich gelagert, könnten sich die Geschmäcker vermischen, was zu einem unerwünschten Endprodukt führen würde. Zweitens Kreuzkontamination. Die Lagerung verschiedener Säfte in denselben Behälter könnte zu Kreuzkontaminationen führen, insbesondere wenn einer der Säfte Allergene enthält, die für bestimmte Verbraucher problematisch sein können. Drittens, Produktionssteuerung. Verschiedene Säfte können unterschiedliche Lagerbedingungen erfordern und die Trennung ermöglicht eine bessere Kontrolle über den Produktionsprozess. Viertens, Reinigung und Hygiene. Nach der Produktion eines Saftes müssen die Behälter gründlich gereinigt werden, um Rückstände zu entfernen und die Hygienestandards zu wahren. Würden alle Säfte in denselben Bottich gelagert werden, wäre eine effektive Reinigung zwischen den Chargen schwieriger. Fünftens, Qualitätssicherung. Die getrennte Lagerung erleichtert die Rückverfolgbarkeit natürlich und Qualitätssicherung, da jede Charge eines bestimmten Saftes isoliert betrachtet werden kann. Es ist also unwahrscheinlich, dass Saftfabriken alle Säfte in denselben Bottich lagern. Vielmehr werden sie entsprechende Verfahren und Ausrüstung einsetzen, um die Qualität und Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten.
Das ist extrem plausibel.
Absolut.
Jedes einzelne Argument.
Absolut.
Und doch, es stimmt es.
Nee.
Sie wollte ihn nochmal dazu genauer befragen.
Ich meine, Videos.
Also es ist wirklich so, dass es eine Geschichte war, wo bei mir so auseinandergeklappt ist, wie doll ich sie nicht glauben konnte und wie glaubwürdig sie mir erzählt wurde. Ja. Wenn das ein Hoax ist, dann möchte ich mit dieser Person gerne mal Secret Hitler oder...
Ich dachte, nichts mehr zu tun haben.
Nein, dann würde ich meinen Hut ziehen und sagen, applaudieren und sagen, das ist einfach fantastisch, wie du mich in das Licht geführt hast. Ich glaube, kann es mir immer noch nicht vorstellen, aus den Gründen und noch anderen, auf die ich gar nicht gekommen bin. Rückverfolgbarkeit ist ein fantastischer Grund.
Ja.
Sie besteht da drauf.
Also möglicherweise ist es...
Vielleicht lade ich sie mal in den
Podcast ein. Vielleicht wird es gemacht, aber es ist illegal, weil man dann einfach die Chargen nicht vernünftig rückverfolgen kann. Oh.
Die haben es aufgedeckt.
Mhm.
Der investigative...
Steuerung Belebu sind wir.
Steuerung Belebu. Ich habe noch ein paar kleine Sachen zum Schluss. Erstens eine mathematische Aufgabe für dich.
Mhm.
Wenn du, habe ich beim YouTube-Short gesehen, es gibt diesen geilen Typen, der so das Weltall erklärt und alle möglichen physikalischen Sachen und immer super aufgedreht dabei ist.
Du musst eine Münze mehr als einmal werfen. Und dein Ziel ist es, dass du am Ende genau gleich häufig Kopf oder Zahl geworfen hast. Mhm. Du darfst selber entscheiden, wie oft du die Münze wirfst. Wie oft wirfst du die Münze?
Also
sehr oft, sehr wenig, eine spezielle Zahl.
Also mein allererster Impuls war zu sagen, ich werfe sie zweimal. Aber eigentlich würde ich denken, es ist völlig egal, wie oft ich sie werfe.
Völlig egal ist auf jeden Fall die falsche Antwort.
Ja, ich glaube, es ist die richtige Antwort. Erkläre ich dir gleich.
Erklär es mir jetzt.
Okay. Die Zahl, also die Chance, dass Kopf oder Zahl landet, ist immer 50-50. Auch wenn 5-mal oder 10-mal oder 100-mal zufällig Kopf kam, ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach wieder Kopf kommt.
Für jeden einzelnen Wurf ist sie immer 50-50.
Ja.
Aber wenn du einen Versuch aufbaust und du sagst, ich werfe jetzt 4-mal eine Münze, dann hast du für diese 4 Würfe verschiedene Optionen. Du kannst jedes Mal Kopf oder Zahl haben. Dann hast du diese Bäume, weißt du? Kennst du diese Wahrscheinlichkeitsbäume?
Nein.
Du hast Kopf oder Zahl und dann geht davon wieder Kopf oder Zahl und wieder Kopf oder Zahl und wieder Kopf oder Zahl. Und am Ende kannst du einfach zählen, wie häufig hast du 4-mal Kopf gewürfelt, wie häufig hast du 4-mal Zahl gewürfelt, wie häufig hast du 3-mal Kopf und 1-mal Zahl und alles so weiter. Und da hast du unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Das ist einfach so. Das ist einfach logische.
Ja, habe ich ja eigentlich auch gerade gesagt, aber machen wir weiter.
Und deswegen ist es, und das ist die Antwort, die die meisten Leute geben, ich stelle dir diese Frage, weil du so ein komplett konträres, unintuitives Verständnis von Mathematik hast.
Ein 2.0 Verständnis.
Aber die meisten Menschen, die nicht lange darüber nachdenken, sondern nur kurz spontan reagieren, sagen auf jeden Fall so oft wie möglich. Denn wir haben alle gelernt, wenn du eine Münze einmal wirfst oder wenn du sie 10-mal wirfst, kann es schon passieren, dass du 9-mal Kopf wirfst. Mhm. Das ist nicht so krass unwahrscheinlich. Also, es ist halt 10% unwahrscheinlich oder 10% wahrscheinlich. Aber wenn du eine Münze 1000-mal wirfst, ist es viel, viel unwahrscheinlicher, dass du 999-mal Kopf wirfst. Das heißt, diese normale Verteilung von 50 zu 50 kommt immer mehr zum Tragen. Deswegen werden ja für Umfragen vor Wahlen möglichst viele Leute befragt. Es gibt ja immer so, es müssen mindestens so und so viel sein, damit es signifikant ist. Wenn du auf der Straße 3 Leute fragst, können sie alle 3 FDP wählen, aber das wäre keine gute Umfrage.
Und keine guten Leute.
Und keine guten Leute. Wenn du also eine Münze 1 Milliarde Mal wirfst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo bei 50-50 landet, viel höher, als wenn du sie 10-mal wirfst.
Worauf willst du
soweit
denn
klar?
Ja,
deswegen sagen die meisten Menschen sehr häufig werfen. Die richtige Antwort ist aber deine erste Intuition 2-mal.
Ja.
Warum? Weil auch wenn es viel, viel, viel wahrscheinlicher wird, dass es sich einigermaßen annähert, die Wahrscheinlichkeit, dass es genau gleich häufig ist, ist bei 1 Milliarde Würfe viel geringer als bei 2 Würfen. Bei 2 Würfen ist es nämlich 50-50 und danach muss sie immer unwahrscheinlicher werden. Das ist deswegen faszinierend, weil es konträr zu der Intuition liegt, die man hat mit je mehr, desto mehr ebnet es sich aus.
Ich sagte doch,
aber dein kaputtes Verhältnis von Mathematik lässt dich einfach da durchstechen und durch den Bullshit und die Wahrheit sehen. Also herzlichen Glückwunsch, du hast die Frage richtig beantwortet. Habt ihr zu Hause sie auch richtig beantwortet? Ich hoffe doch schon.
Schreibt uns doch mal in die Kommis.
Jetzt möchte ich noch outcallen, wo mir immer sich der Magen umdreht, wenn ich diese Werbung sehe. In Hamburg ist sie viel plakatiert für die Spielbank. Kennst du die Werbung, die überall hängt? Wir haben so ein großes Casino an der Esplanade da, am Stephansplatz. Und dafür gibt es Werbung. Verschiedene Plakatwerbung. Und was ist der Claim dieser Werbung?
Weiß ich nicht.
Es gibt immer einen Grund. Und ich finde das gleichzeitig genial. Und möchte irgendwie den Startschutz oder so einstellen.
Das ist doch, also das kann man sich doch 1:1 so vorstellen auf Tabakwerbung oder auf Alkoholwerbung.
Aber ich finde, bei der Spielbank ist einfach das, also das ist, Wow, das spielt so richtig mit den Nöten und Ängsten und Sorgen der Menschen. Aber auf eine sehr humoristische Art und Weise. Ich bin zerrissen zwischen Hut ab und sperrt die Leute ein, verbietet das.
Ja, das verstehe ich.
Es gibt immer einen Grund. Es
fühlt sich auf jeden Fall extrem falsch an.
Ja, es fühlt sich ganz falsch an, aber auch wirklich evil genial.
Naja, das könnte wahrscheinlich wirklich so ein Ding sein. Vielleicht wissen die, dass irgendwann auch Glücksspielwerbung wirklich komplett verboten wird. Und dann hauen sie jetzt nochmal einen raus und dann kann man sich da in 30 Jahren drüber wundern, dass das erlaubt gewesen ist. Was waren das für Zeiten 2025?
Ich glaube, das wird denen immer durchgehen gelassen. Das
nee, so glaube ich nicht.
Wie was ich über Franz Beckenbauer gesagt habe, das ist so, das ist zu charmant, um
Glücksspiel ist wie Franz Beckenbauer.
Verbrecherisch zu sagen.
Es gibt immer einen Grund.
Und es gibt auch immer einen Grund, nachts aufzustehen, um die Australian Open zu sehen. Und damit möchte ich schließen. Es findet das erste große Turnier, Tennisturnier des Jahres statt.
Der Typ gibt einfach auf, oder was? Und schenkt dem anderen das Finalticket. Also das ist
nein.
Doch?
Nein, der gibt nicht einfach auf und er schenkt auch nicht einfach.
So habe ich es mitbekommen.
Ja, dass das die Presse draus macht. Nein, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil nicht. Also er hat schon mal aufgegeben, das ist schon richtig. Also Novak Djokovic, absoluter Rekord-Champion des Tennis, hat 24 Mal einen Grand Slam gewonnen, hat fast alle Rekorde gebrochen, die es zu brechen gibt. Wollte den 25. Titel, dann wäre er alleiniger Rekord-Champion, Männer- und Frauen-Tennis übergreifend. Bis jetzt ist er es nur bei den Männern, aber es gibt noch eine andere Frau, die auch 24 Titel hat. Margaret Court nämlich. Und er stand im Halbfinale der Australian Open, des großen ersten Turniers des Jahres, gegen Alexander Zverev, unseren Hamburger Jungen.
Der Hummelsbüttler.
Der Hummelsbüttler, der zweimal bis jetzt im Finale eines Grand Slam stand und bisher noch keinen gewonnen hat. Und der Unvollender ist der Michael Ballack des Tennissports, kann man sagen. Bringt alles mit, er hat das Zeug, er hat die alle schon geschlagen, aber noch nie in einem Spiel, wo es wirklich drauf ankommt. Jetzt steht er wieder im Finale, weil Novak Djokovic, dieses Monument von einem Mann, einen Muskelfaserriss hatte im Oberschenkel und damit einfach trotzdem noch einen kompletten Satz gespielt hat und ihn knapp verloren hat und gesagt hat, wenn er ihn gewonnen hätte, dann hätte er noch weiter gespielt. Aber er hat gesagt, über vier Sätze schafft er es nicht. Und deswegen mit einem ganz herzzerreißend aufgegeben hat, er wurde ausgebuht. Und dann hat Zverev sich hätte hingestellt und gesagt, boot bitte kein Spieler aus, der 20 Jahre alles für diesen Sport gegeben. Wenn er aufgibt, dann heißt es, dass er nicht mehr kann. Ihr habt alle euer Ticket bezahlt, ihr wolltet mehr sehen, aber das ist nicht okay. Große Geste. Und jetzt steht Zverev im Finale wieder zum dritten Mal. Und das wird am Sonntag früh passieren. Aber eigentlich wollte ich das nur deswegen erzählen, weil es eine süße Geschichte gibt von Eva Lies, der 23-jährigen, ebenfalls Hamburgerin, die als Lucky Loserin in das Turnier gekommen ist. Eine Lucky Loserin ist eine Person, die sich nicht qualifiziert, aber die vier Bestplatzierten, die sich nicht qualifiziert haben, werden die Lucky Loser, dürfen mit vor Ort bleiben und warten ab, ob vielleicht irgendjemand
das
große Kotzen kriegt oder sich verletzt oder spontan irgendwie absagt, weil er Schöffel in England ist oder so. Ja, dann haben sie einen Flug gebucht. Und Evelies war Platz 3. Das wird dann, glaube ich, gelost. Die vier kommen in einen Pott und werden gelost. Oder es geht nach der Reihenfolge der Weltrangliste, das ist auch egal. Die erste war schon nachgerückt, die zweite war nachgerückt, sie war die dritte und es war aber 20, es war schon direkt vor Anfang, also der Spieler so. Sie lag gerade auf der Massagebank und ihr Handy hat vibriert. Und sie hat gesagt, sie geht da nicht ran, weil das ist ihre Mutter, die schreibt ihr ständig, da geht sie jetzt nicht von der Massagebank für runter. Und dann kam über die Lautsprecherboxen der gesamten Anlage in Melbourne, Eva Lies, bitte sofort auf Call sowieso. Sie haben jetzt ein Erstrundenspiel zu bestreiten. Dann ist sie völlig panisch, wusste gar nicht, wo ihre Klamotten sind. Sie musste 20 Minuten später auf dem Platz stehen, ist auf den Platz gehumpelt in den falschen Socken oder so und hat das Spiel gewonnen. Und hat danach das nächste Spiel gewonnen. Und es war einfach so eine wholesome, schöne Story, wie sie durch dieses Turnier gerauscht ist. Dann ist sie im Achtelfinale von der Weltrangliste erst in den zwei Sätzen weggefegt worden. Aber es war eine ganz, ganz schöne, süße Geschichte. Und jetzt, wo ich wieder voll im Tennis drin bin, merke ich, dieser Sport ist voll von diesen Stories. Es ist einfach auch ein herzerwärmender Sport.
Ich merke, der Sport ist voll von Situationen, wo Leute einfach was geschenkt bekommen, obwohl sie sich nicht verdient haben.
Hey, offensichtlich hat sie sich nachträglich verdient. Sie ist die erste Lucky Loserin der Geschichte, die ins Achtelfinale gekommen ist.
Kanonenfutter sonst normalerweise.
Sonst Kanonenfutter. Denn wir wissen ja vom Tennis, nirgendwo spielt Glück so eine geringe Rolle wie im Tennis. Fast nirgendwo.
Weiß jetzt nicht, was es mit dem Kanonenfutter zu tun hat. Ich habe gestern das
Nee, deswegen, die verlieren halt immer, weil sie Kanonenfutter sind, und es ist unwahrscheinlich, dass sie so weit kommen. Das ist halt nicht wie beim DFB-Pokal. Dass
der Kleine mal den Großen besiegen kann.
Wanne Eickel heißt nicht mehr Wanne Eickel. Egal, das ist das nächste Thema. Wanne Eickel heißt nur noch Eickel oder Wanne.
Wirklich, ich hoffe Wanne. ich habe gestern Handball geguckt, das ist auch gerade Handball-WM.
Ja, das ist Handball-WM. WM oder EM?
WM. Deutschland gegen Italien spielte da und Deutschland hat souverän gewonnen.
Ist jetzt im
Achtelfinale. Und also es gibt noch ein Vorrundenspiel, aber die sind jetzt vorzeitig quasi qualifiziert fürs Achtelfinale. Also ist auf jeden Fall sicher. Und da habe ich mir so gedacht, ich glaube, Handball ist so ein Sport, den könnte ich gut, wenn ich den gelernt hätte früher, so als als Junge. Also, und dann habe ich gedacht, ich glaube, Handball ist so ein Sport, wenn du so die richtigen, ich sag mal, körperlichen Voraussetzungen hast, die sind ja alle eher groß und vielleicht auch ein bisschen breiter gebaut, weil sie halt auch ganz gut trainiert sind, eine gewisse Schnelligkeit und Spannkraft, das haben ja nicht alle Leute, aber alle Leute, die das als Grundvoraussetzung mitbringen, denke ich, meine These, könnten mit dem richtigen Training früh genug gute bis sehr gute HandballspielerInnen werden.
Und du hast, was bringst du mit? Reaktionsfähigkeit, Hand-Augen-Koordination?
Ja, genau sowas. Und ich glaube, wenn ich auch von klein auf so auf körperliche Härte trainiert worden wäre oder mich selber trainiert hätte, dann wäre ich darin auch irgendwie ganz gut geworden, könnte ich mir vorstellen, weil das sieht auch immer nach irgendwie Fun aus, wie die da so gegeneinander knallen, irgendwie ein bisschen wie Footballer ohne Helm. Und ich glaube, dass das für viele Leute geht. Also ich meine, also was ich damit sagen möchte, ich glaube, Handball ist ein Sport, der, wenn man ihn früh genug trainiert, sehr leicht zu erlernen ist für sehr viele Menschen. Das glaube ich beim Fußball aber nicht.
Aha.
Und das ist das Interessante daran. Handball
sollte der Breitensport sein und nicht Fußball?
Nee, ich glaube, der Grund, warum Handball weniger Breitensport ist als der Fußball, ist, weil er gewöhnlicher ist. Und ich glaube, das beim Tennis auch ein bisschen.
Handball ist gewöhnlicher?
Ja, ist gewöhnlicher, also ist weniger.
Das ist ja interessant. Wie kommst du denn darauf? Ich finde ja, Fußball ist der stumpfeste Sport, den es gibt. Da habe ich ja neulich schon gesagt, das ist einfach dieses Abseits-Ding. Das ist eine komplexe Regel.
Es geht ja auch um die athletischen Leistungen. Und das beim Handball ist ja auch beeindruckend, weil das ist super doll anstrengend und immer ganz schnell sprinten und wieder anhalten, sprinten, anhalten, sprinten, anhalten. Aber irgendwie ist so das ganze Taktische beim Fußball und weil es mit den Füßen und nicht mit den Händen gespielt wird. Vielleicht ist das Ding.
Das kann ich mir vorstellen, dass du sagst, die Koordination mit dem Fuß ist schwerer, als das Ding einfach in der Hand zu halten und damit rumzulaufen.
Ja.
Da wäre ich dabei. Das ist ja aber wieder beim Basketball anders, weil da hast du ja dieses Prellen und das ist schon wieder komplizierter. Und
ich glaube, Tennis ist auch ganz leicht. Also ich glaube, Tennis kann auch fast jeder. Oder jede.
Auf jeden Fall können Leute mehr Fußball. Also ein Ball gerade ausschießen und passen und aufs Tor schießen ist einfacher, als mit so einem Schläger.
Nee, das glaube ich nicht.
Die alleine die Haltung und die Körperstellung und so.
Also, du musst es ja nur von klein auf lernen.
Dann kann das kannst du bei allem sagen.
Ja, aber das ist, also ich finde guten Fußball auf jeden Fall viel beeindruckender, gute Fußballspielenden als gute Tennisspieler.
Nein.
Doch, natürlich.
Das ist viel athletischer Tennis.
Ja, aber das ist viel anspruchsvoller. Ja, das weiß man, wenn man es selber mal versucht hast.
Und wenn du Ahnung hast, weißt du das. Die allein die Kraft, die aushalten müssen.
Die ganze Zeit, ja, das sieht man ja nicht. Und wenn da irgendwie Upamecano einen 40 Meter Pass quer übers Feld direkt in den Fuß von Leroy Sané spielt.
Viel beeindruckender, wenn sie den aus dieser Haltung noch genau ins Eck hinkriegen, dass er genau auf der Linie bleibt.
Das sieht so langweilig aus, deswegen ist es auch nicht so erfolgreich.
Ja, aber einmal sprichst du über das Aussehen und einmal sprichst du, ob es einfacher ist. Es ist auf jeden Fall athletisch viel schwerer und anspruchsvoller
als Fußball. Wenn du von klein auf
auch in 90 Minuten ständig wird abgepfiffen, unterbrochen, dann lamentieren die da rum. Beim Tennis stehen die 5,5 Stunden auf dem Platz. Sie alleine nicht irgendwie ausruhen, während da vorne rumgekickt wird und kann sich Manuel neu in der Nase popeln mit seinen fetten Handschuhen.
Naja, Tennis ist schon ein bisschen albern, aber lassen wir das mal.
Ich will eigentlich nur eine schöne Geschichte
zum Tennissport erzählen. Jeder darf seine Schröne haben. Ich weiß, ich bin heute irgendwie auf Krawall gebürstet.
Ja, du hast draußen mir einiges aus der Hand. Aber die schöne Würfel- und Zuckergeschichte, die schöne Eva-Lies-Geschichte. Eva-Lies heißt sie, die gute.
Ja, das hast du schon mehrfach erwähnt, Jens.
LYS. Crazy Name.
LYS.
Liz.
Das ist ihr Nachname.
Ja.
Und Wenke ist der Vorname.
Eva. Wenke Liz.
Könnte auch.
Wenke aus Wanne Eickel. Jetzt nur noch Wanne.
Warum denn?
Warum Wanne Eickel nicht mehr Wanne Eickel heißt, weiß ich nicht. Der DSC Wanne Eickel ist der Fußballverein aus Wanne Eickel. Der heißt jetzt vielleicht nur noch DSC Wanne.
Oder Eickel.
DSC-Eigel.
Naja, gut, okay. Ich denke, wir sind an eine natürliche Grenze gestoßen jetzt in diesem Podcast. Wir werden sie nicht durchbrechen. Wir werden das akzeptieren.
Wir akzeptieren die Grenze.
Wir sind anders als Friedrich Merz. Wir haben unsere Prinzipien.
Friedrich Merz würde gerne mehr Grenzen akzeptieren.
Ja,
dass mehr Leute die
Grenzen akzeptieren. Ich sprach jetzt eher von den moralischen
Grenzen. Die moralischen Grenzen, das soll man sagen. Konzentrier dich nicht so sehr auf die nationalen Grenzen, sondern auf deine moralischen Grenzen.
Ja, und nimm Jens Spahn dabei vielleicht gleich mit.
Ja.
Der große Donald Trump-Fan.
Der große Sack.
Der ist groß, ne? Das ist so ein
1,99
Mann.
Und er sieht aus wie so ein Professor aus der Muppet Show oder sowas. Irgendwie so eine. Ja. Das hätte man in die Fliege zu eng zugebunden und dann werden seine Augen und sein ganzer Kopf so ein bisschen aufgepustet.
Ich würde gerne, vielleicht kann KI das mal regeln, Jens Spahn mit der Brille von Hans-Georg Maaßen sehen.
Mhm.
Meinst du, man sieht dann überhaupt noch Brillengläser oder ist es einfach dieselbe Größe? Das ist einfach so genau die abschließt von seinen echten Augen, dass man gar nicht sieht, dass er eine Brille auf hat.
Ja.
Ja.
Für die Brille von Hans-Georg Maaßen kann man verschwinden lassen als Zauberer, wenn man sich Jens Spahn aufsetzt. Jetzt diese Brille verschwinden
lassen. Dafür brauche ich nur Jens Spahn.
Und Hans-Georg Maaßen.
Dem brauchst du nicht.
Schön,
du brauchst nur seine Brille.
Du brauchst nur seine Brille. Aber es wäre schön, wenn er auf die Bühne kommt und dann muss er die abgeben und dann hat Hans-Georg Maaßen plötzlich keine Brille mehr auf.
Das ist wie mit seiner eigenen Partei, die braucht auch keiner. Also keiner braucht Hans-Georg Maaßen. Ich weiß, jetzt haben wir uns verabschiedet, ne? Aber mir ist nämlich gerade noch was eingefallen. Es gab doch neulich die Meldung, es sind, keine Ahnung, 41 Parteien zur Wahl zugelassen.
Ja.
Und da habe ich mir mal ein bisschen so, da habe ich mich durch diese Kleinstparteien
ja.
so ein bisschen...
Wählt die bitte nicht, das hilft nur der AfD.
Doch, jetzt pass auf. Bitte, ihr müsst alle die Dr. Ansei-Partei wählen. Die Dr. Ansei-Partei ist zugelassen zur Bundestagswahl. Also eine eindeutige Wahlempfehlung der beleuchteten Brüder.
Dr. Ansei?
Dr. Ansei-Partei. So sieht er aus. Also so sieht auch die Seite aus. Und wir sind am Ende. Ich weiß, wir haben uns verabschiedet, aber ich werde trotzdem mir die Zeit jetzt nicht nehmen lassen, das komplette Parteiprogramm einmal vorzulesen. Von Dr. Ansei.
Ich kann mir vorstellen, wie lang es ungefähr
ist. Es geht los. Es hat verschiedene Oberthemen. Das erste ist Geldverschwendung. Sie verschwenden jährlich 100 plus Milliarden Euro und erhöhen dann Abgaben sowie Schulden.
Das ja.
Sie.
Also ist es ein Vorwurf oder ein Plan?
Ich glaube, es ist ein Vorwurf.
An uns oder an die anderen Parteien?
Jetzt lese ich es. Ich fühle mich angegriffen davon. Ich weiß nicht, woher er das weiß. Dann Recht und Ordnung. Sie setzen Recht und Ordnung nicht durch, insbesondere bezüglich Einwanderung, Kriminalität und Völkerrecht.
Ich finde, das wäre cool, wenn das Programm ist. Also Sie sprechen von sich selber. Sie, die Partei, von der, also das ist das, was wir vorhaben.
Ich glaube, tatsächlich wird die Regierung damit
aber angesprochen das sein. Dann lass uns das so tun, als ob Sie das vorhaben. Sie setzen Recht und Ordnung nicht durch.
Radikaler Wandel. Für den nötigen Wandel fehlt ihnen Mut, Ideen, Kompetenz und Glaubwürdigkeit. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt das Versprechen. Große Probleme einfach lösen. Der revolutionäre Tech-Unternehmer und Bürgerrechtler Dr. Yu-Chan Ansei setzt seine Vision als Volksheld und Top-Unternehmer nun auch als Partei fürs Volk um. Doppelpunkt. Die Dr. Ansei-Partei ist radikal, aber nicht links oder rechts, sondern geradeaus zu mehr Wohlstand für alle nach der Dr. Ansei-Formel, also dem besten Aufwand-Nutzen-Verhältnis, zum Beispiel...
Radikal geradeaus zu mehr Wohlstand.
Das beste Aufwand-Nutzen-Verhältnis, zum Beispiel Gesundheitsreform. Einsparung gemäß McKinsey-Studie 42 Milliarden Euro pro Jahr.
Das ist viel.
Dann gibt es hierzu eine Tabelle, wo die linke, das ist die X-Achse, ne? Die X-Achse ist Glaubwürdigkeit von 0 bis 100% und die Y-Achse ist Wohlstandsziele, also Betrag in Euro pro Jahr,
der also die SPD, BSW und Grüne wollen gar keinen Wohlstand.
Eingespart wird ohne Leistungskürzung. Grün, SPD, BSW sind bei ungefähr minus 50 Milliarden Euro auf
ja, Wohlstand. Die verbrennen unseren Wohlstand. Aber die Grünen sind aber ein bisschen glaubwürdiger als die SPD und die sind ein bisschen glaubwürdiger als das BSW.
Genau. Die AfD ist glaubwürdigkeitsmäßig zwischen BSW und SPD und ist knapp unter plus minus null. Die CDU ist deutlich glaubwürdiger.
Die FDP ist am glaubwürdigsten.
Ist am glaubwürdigsten.
Das kann ich sagen.
Ist aber auf der Wohlstandszielskala aber auch nur bei bummelig 30 Milliarden. Also viel zu weniger als aber die Dr. Anseil. Ist
ganz, ganz oben.
Und dann gibt es hier noch eine Umfrage auf der Seite. 49% würden uns wählen. Und das ist eine Umfrage. Dr. Anseil verteilt tatsächlich 49%. Bündnis Neues die Grünen 11. Andere 11. Dann erst BSW 9. Die Freien Wähler 1%. AfD kommen gar nicht vor. Wir haben eine Umfrage durchgeführt, um die Anliegen unserer Unterstützer in unser Programm aufzunehmen. Da uns direkte Demokratie wichtig ist, kann sich bei uns jeder einbringen. Es ist so albern. Und dann wird er hier nochmal ein bisschen als Volksheld und Redner vor einer schlecht KI-gefotoshoppten Deutschlandflagge abgebildet. Große Taten statt Ausreden ist sein Motto. Warum wird sowas zur Bundestagswahl zugelassen?
Formale Kriterien erfüllt. Das ist eine Demokratie. Auch Dr. Anseil darf sich einbringen.
Als Bürgerrechtler hat er gemeinnützig Online-Covid-Testzertifikate millionenfach gratis angeboten, in Klammern mit Link wahrscheinlich, Pro7 berichtete. Und das Bundesgesundheitsministerium mit Massen-E-Mail-Petitionen mehrfach unter Druck gesetzt, Tagesschau berichtete. Das ist Dr. Anseil.
Stell dir mal vor, der kriegt eine absolute Mehrheit.
Er sagt aber auch, er mag es nicht Volksheld, obwohl es vorher in seinem Programm drin steht.
Das hat die Partei geschrieben.
Er mag es nicht Volksheld oder deutscher Elon Musk genannt zu werden.
Auf Wish bestellt. Ja, stell dir mal vor, der kriegt jetzt die absolute Mehrheit. Also, ja. Dann passiert das und dann wird er Kanzler. Und muss ein Kabinett besetzen. Und dann kriegt er so Vorlagen aus seinen Ministerien.
Weißt du, was der auch hat? Das habe ich erst kurz danach gelesen. Der macht auch ganz unseriöse Werbung in U-Bahnhöfen zum Beispiel für Online-AU. Und was man auch über seine Seite, das ist auch noch ein Standbein von ihm, wahrscheinlich hat er dafür das ganze Geld für die Anmeldeverfahren, man kann da online sich Cannabis-Rezepte ausstellen lassen und sich dann auch Cannabis mit Rezept nach Hause bestellen.
Ja, vielleicht ist es auch einfach Satire.
Nee, glaube ich nicht. Glaubst du?
Könnte sein. Aber es gibt noch so eine Satire-Partei, die hat auch neulich überall plakiert.
Ja, aber...
Irgendwie, wir wollen 1 Milliarde Jahre leben oder irgendwie so. Wir schaffen den Tod ab, oder?
Aber sich jetzt darauf zu berufen, irgendwie Online-Covid-Test-Zertifikate Millionen
ausgestellt zu haben
mit ProSieben-Bericht und...
Das ist bestimmt einer dieser Typen, die die Bundesregierung abgezogen hat mit so Fake-Testzentren.
Ja. Kann man sich.
Daher hat er das Geld.
Deutscher Elon Musk.
Da geht das Geld der Steuerzahler hin, in diese Kampagne.
Eieiei. Also wählt bitte alle die Dr. Anseil-Partei, denn dann müssen wir nie wieder zum Arzt, um uns krank schreiben zu lassen.
Ja, außerdem wird Friedrich Merz dann nicht Kanzler.
Ja. Schlimmer als Merz kann Dr. Anseil schon nie sein. Der Mann ist studiert. Alles klar. Das, weil ich das gerade noch. Ich weiß nicht, musste jetzt nochmal raus. Haben wir auch die 2 Stunden geknackt. Wir haben jetzt noch was vor. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Wir freuen uns.
Auf die nächste Folge mit euch.
Ja, zum Beispiel. Bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl.